Herrschaften, bevor die Big Show losgeht, lasst mich ein paar Worte über CyberGhost VPN verlieren. Vor ein paar Tagen war ich in Spanien, komme dort an, denke mir, super, Freitag und Sonntag Bundesliga kann ich schauen. Konnte ich natürlich nicht, weil ich kein VPN hatte. Ich habe das deutsche Fernsehen vermisst, zumindest das deutsche Streaming. Und deshalb werde ich mir jetzt bei cyberghostvpn.com/show, das ist wichtig, www.cyberghostvpn.com/show, CyberGhost in einem durchgeschrieben, ein CyberGhost VPN-Abo abschließen. CyberGhost VPN verbirgt nämlich meine IP-Adresse und verschlüsselt meinen gesamten Internetverkehr. Dadurch kann ich auf deutsches Streaming überall aus der Welt zugreifen. Und mit über 7900 Servern in 91 Ländern könnt ihr mehr als 35 große Streaming-Plattformen anschauen. Das absolut Beste übrigens, CyberGhost VPN hat eine 45-Tage Geld-Zurück-Garantie und 24/7, 24 Stunden an 7 Tagen der Woche Kundensupport auf Deutsch. Und wenn ihr diesen Slash eingibt, www.cyberghostvpn.com/show, dann gibt es 84% Rabatt auf den 3-Jahres-Plan. Das sind nur 1,94 Euro pro Monat plus 4 Monate gratis.
Just quiet quickly, please.
Fast live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Money, money, money. Always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Boah, unglaublich, aber wahr, es ist die Big Show 575. Warum ist das unglaublich? Also ich starte heute mal mit einem kleinen Monolog, weil ich alle Teile mit 574 anmoderiere. Ich glaube, bis auf den Teil mit Sebastian Kaiser, der sich erst sehr spät ergeben hat. Und dann habe ich es kapiert, okay, wir sind ja doch schon bei 575. Also folgende Grundvoraussetzungen. Ich bin bei den US Open und 6 Stunden Zeitverschiebung, für alle, die es nicht wissen. Also habe ich heute um 4.30 Uhr in der Früh den NFL-Teil aufgenommen mit Franz Büchner, mit Andreas Renner und mit Günni Zapf. Das ist Teil 3. Sehr schön geworden, aber natürlich war ich um 4:30 in der Früh noch schlechter in Form als sonst. Dann Fußballaufnahme ab 11 Uhr deutscher Zeit, österreichischer Zeit mit Martin Konrad, Thomas Wagner und Toni Tomic. Damit legen wir los, 2 Teile, aber auch da Schwächen. Martin bietet mir auch an, live on air, dass ich was rausschneide. Nee, mache ich nicht. Da bin ich dann selbst schuld. Aber was ich damit sagen möchte, keine einfachen Bedingungen in dieser Woche. Es sind auch ein paar Themen untergegangen. Hätte gern über Handball-Supercup gesprochen. Natürlich gerne auch mit Götzi. Ich weiß gar nicht, wo es gekommen ist und ob es vielleicht auch Uwe kommentiert hat, Uwe Semrau, der ist nicht zustande gekommen. Also es geht los mit Fußball eben, dann NFL, dann habe ich Eddie Milke erreicht, der mal wieder in Österreich weilt, mit Recht, völlig zu Recht. Er ist in Spielberg am Red Bull Ring und diesmal geht es um die IDM und dann mit Stefan Ehlen danach der Teil mit der Formel 1, die in Spa war und jetzt nach Sandford geht. Danach geht's zum Kaiser und eben ein bisschen runtergefallen ist die Basketball-EM hauptsächlich und die Power-Rankings. Ja, Basketball-EM, Dre ist, also ich glaube, Dre, ich habe ihn diese Woche ehrlicherweise nicht gefragt, weil ich schon gemerkt habe, der Junge hat so viel zu tun. Er macht ja, ich weiß gar nicht, für wen er nichts macht. Also es ist, glaube ich, kürzer aufzuzählen, für wen er nichts macht. Für Sky nämlich, weil die sich nicht drum kümmern, um die Basketball-EM, aber sonst scheint Dre alles zu machen. Kearney ist auch unterwegs, also Basketball-EM, so leid mir das tut, müssen wir dann, was heißt so leid mir das tut, aber müssen wir nächste Woche besprechen, Power-Rankings auch, weil nämlich vielleicht besprechen wir die Basketball-EM auch mit Robin. Der ist nämlich für Sportradio 360 dort am Start, wird die ersten beiden Spiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten, den Abschied von Dirk Nowitzki. Aber ja, das hat in dieser Woche jetzt keine Relevanz, leider für die Big Show, aber ging eben nicht anders. Tut mir auch leid. Nikola ist auch in den USA, also auch ein kleines bisschen schwierig. Nikola hat aber, wie ich gesehen habe, wie ihr hoffentlich auch gesehen habt, mit Christian Schimmel und Jan Wegwerth schon eine Geschichte, ein Daily aufgenommen, ein sehr langes Daily oder eine Vorschau zur College-Football-Saison. Ja, das sind die Grundfesten. Am Ende gibt's noch Michael Kohlmann, den deutschen Davis-Cup-Chef und Head of Men's Tennis. Ja, und habe ich schon erwähnt, aber wenn man bei so einem Tennisturnier ist, dann stellt sich heraus, die schwierigsten Gäste oder die schwierigsten Teile sind oft die Tennisteile, weshalb ich auch mit Kaiser über Serena spreche und dann natürlich mit Michael Kohlmann. Aber eigentlich wollten wir auch ein bisschen was machen mit Heiko Olderb, der leider nur in dieser Woche da ist, mit Schmiedi, der die ganze Zeit da ist, und mit Klaus Bellstedt. Aber irgendwie am Mittwoch ist dann drunter und drüber gegangen, hat sich nicht ergeben. Trotzdem gerne reinhören. Buschi hat ja gesagt, damals, als er noch öfter hier zu Gast war, ihr müsst kürzer werden. Okay, jetzt sind wir ein bisschen kürzer geworden. Aber trotzdem, komm, kann man reinhören. Wir legen los. Wie gesagt, das ist 5,75, auch wenn ich sehr, sehr konsequent was anderes behaupte. Big Show 574. Es geht also los mit Fußball, mit einer fantastischen Runde. In Graz erreichen wir zum einen Martin Konrad von Sky Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch. Dann in wahrscheinlich Köln erreichen wir Thomas Wagner. Diesmal über Handy, weil einfach der Laptop streikt, aber das macht nichts. Guten Morgen, lieber Thomas.
Ja, und du triffst mich sehr enttäuscht an. Ich habe gestern bei der Saisoneröffnung des Minigolf-Turniers bei Magenta.
Nein. Nicht gegen...
Also ich habe La Decima 10-mal Minigolf und Fußballgolf gewonnen und bin gestern in Anführungszeichen nur Dritter geworden. Ich muss den gläsernen Pokal abgeben an Konstantin Klostermann, der ganz souverän gewonnen hat, aber hat mich nach 5 Bahnen von der letzten Bahn noch auf Stockerl hochgekämpft. Ich würde sagen, ein einigermaßen würdiger Abschied, aber es ändert einiges in meinem Leben, muss ich sagen.
Das ist ja, aber stark, dass du heute trotzdem dabei bist.
Ich finde auch, also.
Respekt.
Und Respekt haben wir natürlich auch vor Toni Tomic, der in München ist. Guten Morgen, lieber Toni. Mit dir müssen wir gleich anfangen. Und ich habe natürlich auch die Worte von Martin immer noch im Ohr, der Erling Haaland aus Österreich kennt. Thomas hat den vergangenen Jahr in Deutschland oder in den vergangenen Jahren in Deutschland auch gesehen. Jetzt hat er am Mittwochabend wieder einen Hattrick hingelegt. Mir war schon klar, dass er eine gute Mannschaft kommt, dass er zu vielen Chancen kommen wird. Dass es so gut losgeht, ist erwartbar gewesen. Toni, gib uns mal bitte eine kurze Einschätzung über den Start von Haaland, über den Start von Manchester City und vielleicht auch gleich von Liverpool, die gegen Newcastle ja extrem viel, ja, was Glück wahrscheinlich schon gehabt haben, dass sie es doch noch gewonnen haben.
Ja gut, ich würde es mal so ausdrücken, der gute Start von Haaland ist eng damit verknüpft mit dem guten Start von Manchester City, nachdem sie das Community Shield 3-1 verloren haben. War ja die Frage, ne, wo stehen sie? Wo steht Liverpool auch? Das war das erste große Pflichtspiel in der Saison. Und dann ging es ja eigentlich ganz gut los gegen West Ham beim 2-0. Hat er gleich zweimal getroffen, obwohl er ja gar nicht so viele Aktionen generell hatte. Aber er hat den Elfmeter rausgeholt. Dann gegen Bournemouth gab es ja dieses ominöse Spiel, wo er nur zwei Ballkontakte hat. Eins zum Assist und einmal beim Anstoß. Und dann ist irgendwie der Knoten geplatzt. Also wenn ich mir die Manchester City-Spiele anschaue, dann fallen mir zwei Sachen auf. Ich habe selbst eins gegen Newcastle kommentiert jetzt am dritten Spieltag, dass sie hinten anfällig sind, aber dass sie natürlich vorne nochmal mit Haaland noch eine neue Option haben. Sie sind ja eher ein bisschen limitiert gewesen in den letzten zwei Spielzeiten, dadurch, dass sie keinen klassischen Neuner hatten, sondern diese falsche Neun, wo sich dann die beiden Achter dann sehr eingeschaltet haben ins Spiel nach vorne. Jetzt verlagert sich das natürlich auf Haaland Und ich denke mir, dass dann auch die beiden Achter weniger Tore schießen werden als in der vergangenen Saison. Er steht natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel gestern anschaut, immer auch dort, wo der Ball hinfällt. Und da muss natürlich auch ein Mittelstürmer stehen. Dass er auf Rekordjagd ist, ist, glaube ich, bekannt aus Österreich und aus Deutschland. Seine Zahlen sprechen für ihn. Er hat physisch sicherlich keine Probleme, sich einzugewöhnen in diese Liga. Und dennoch glaube ich schon, dass er noch ein bisschen braucht, um sich einzugewöhnen fürs Spiel von Manchester City. Wobei ich denke, dass jetzt die Gegner machbar waren mit Nottingham und mit Bournemouth. Waren zwei Gegner dabei, die jetzt aufgestiegen sind, die defensiv eigentlich Probleme haben auch. Ich bin immer gespannt, wie es aussieht in den großen Spielen, gerade gegen die großen Gegner. Ich denke, er hat einen super Start hingelegt, genauso wie Manchester City. Die sind schon sehr früh in Form, aber wie ich auch gesagt habe, das könnte eine ziemlich wilde Saison werden, weil wir haben wirklich eine intensive Periode bis zur WM mit allen drei Tagen Spielen. Gerade für die großen Teams, dann kommt die WM und dann nochmal eine intensive Periode danach. Also da alle verletzungsfrei durchzubekommen. Manchester City hat einen relativ kleinen Kader. Muss man mal gucken, wie das alles aussehen wird. Und bei Liverpool trifft halt genau das zu, was ich jetzt gesagt habe. Ne? Wenn du am Anfang gleich so viele Verletzte hast, dass du dann halt von der Bank nicht mehr nachlegen kannst, dann hast du mal vielleicht solche Resultate. Ich finde, die haben in allen drei Spielen waren sie besser, auch gegen Manchester United. Nur dass Manchester United in den ersten 20 Minuten Vollgas gegeben hat, das war genau die richtige Periode, um sich dann den Vorsprung zu erarbeiten. Wenn du dann bei Manchester United einem Rückstand hinterherläufst, ist immer schwierig. Ich glaube, dass Liverpool noch nicht bei 100% ist, wie ich finde. Aber dieser Sieg gestern gegen Newcastle hat, glaube ich, schon wegweisende Richtung für die Zukunft.
So, Martin, bei Erling Haaland war in Österreich mit...
Es war eine schöne Diskussion mit euch.
Ja, na okay, ja, ist gut. Martin, bei Erling
haben wir das schon mal gehabt, dass einer 6 Minuten am Stück redet. Das ist ja Wahnsinn, das können
wir
jetzt noch
besprechen. Wir fragen uns einfach mal, wann verletzt sich Erling Haaland, weil das ja immer die Geschichte war in Österreich und auch in Deutschland. Martin, hast du deine Prognose? Und ich finde es irgendwie fast tröstend, trostreich, dass Toni von dünnen Kadern bei Manchester City und bei Liverpool spricht, weil die haben so viel Kohle und schaffen es dann doch nicht, einen ausgeglichenen Kader hinzustellen.
Akanji übrigens ja, gerade gewechselt, ganz aktuell.
Ah, okay. Ah, okay, zu dir kommen wir gleich, Thomas. Ja. Du darfst auch mit. Nach einem 5-minütigen Monolog von Martin darfst du auch ran. Bitte,
Martin. Ich wollte kurz sagen.
Ich wäre Martin. Toni, mal.
Naja, der Toni hat sich vorbereitet. Hallo. Und es war jetzt auch sehr viel Interessantes dabei. Und Fakt ist, auf dem Niveau ist es natürlich ein dünner Kader, wobei der Guardiola ja auch selbst verantwortlich ist, wenn er den Jesus oder andere nicht als Stürmer spielen lässt. Dann hat er halt diese unter Anführungszeichen Probleme in den letzten Jahren gehabt. Also Haaland, ja. Das ist die Wundertüte, wenn man seine Karriere sieht, so eine gesamte Saison, so wie wir es bei einem Lewandowski gesehen haben, und es wären jetzt noch ein paar andere Namen auch möglich hier einzuwerfen, die gibt's bei ihm eigentlich bisher nicht. Da sagen ja auch viele, sein Knie und so weiter. Die Frage wird sein, schafft das in dieser Saison, dann ist er ja nicht aufzuhalten, wie wir gerade sehen. Wenn er allerdings auch seine so wie bisher seine Probleme hat, dann wird es natürlich auch für Manchester City interessant sein, zu finden, einen Weg ohne ihn in diesen Phasen. Andererseits, es gibt ja dann wieder eine Pause. Norwegen ist nicht bei der Weltmeisterschaft. Also da könnte er sich dann ja ein bisschen erholen bis Ende Dezember, wenn es dann in der Premier League wieder weitergeht.
Mir, Thomas, und jetzt darfst du, mir ist eines aufgefallen. Ich habe hier gesehen, das Spiel Southampton gegen Manchester United. Manchester United 1-0 gewonnen. Glücklich, ein schönes Tor von Fernandes, aber trotzdem glücklich, wie ich fand. Wurscht. Aber die Art und Weise, wie in England gespielt wird, da greife ich mir an den Kopf, weil es ist einfach schöner anzuschauen. Warum schaffen wir es nicht auf dem Kontinent, und die Spieler passen sich ja an, so zu pfeifen wie in England? Das sind nicht die besseren Spieler, es sind natürlich auch die besseren Spieler in England, aber da wird einfach anders gepfiffen und, wie ich finde, besser.
Eins ganz kurz noch eben dazu. Ich glaube, was meine beiden Vorredner ja gerade eben auch oder völlig zu Recht gesagt haben, Haaland passt von seinem Körper ideal in die Premier League. Es gibt nur zwei Sachen, die das Ganze so ein bisschen verhindern können. Wenn Pep Guardiola irgendwann keine Lust mehr hat auf ein Spiel mit einer richtigen Neun, das könnte ihm ja irgendwann auch noch einfallen. Und zum Zweiten, wenn er sich irgendwie, wie ihr es gerade gesagt habt, verletzen sollte, aber gutes Argument, Norwegen ist nicht bei der WM, aber das könnte ein Jahr wie zugeschnitten dafür sein. Und ich glaube, dass das der Puzzleteil sein könnte, der sie tatsächlich zur Champions League bringt. Zum anderen von dir, ja, die Schiedsrichter lassen, glaube ich, mehr laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da mehr Qualität von den Schiedsrichtern ist. Ich habe zuletzt in meinem Podcast selber gesagt, dass ich den VAR überhaupt nicht mehr verstehe in Deutschland. Ich weiß nicht, was diese Menschen da machen. Letztes Beispiel am Samstagabend, Klatze gegen Nürnberg. Also das ist der klarste Elfmeter aller Zeiten. Da sitzen 5 Leute vor 5 Monitoren und es sieht keiner. Was bei in England aber auffällt, ist, das Spiel ist tatsächlich, würde ich sagen, 30% schneller. Und das liegt vor allen Dingen daran, das kannst du zum Beispiel als britische Mannschaft oder als englische Mannschaft im Europapokal auch nicht immer machen, weil der Gegner muss halt dann auch mitspielen. Und das ist wirklich so, dass selbst wenn West Ham jetzt irgendwie zu oder Brighton fährt irgendwie zu Manchester United, die versuchen dieses Tempo mitzugehen. Das ist nicht wie kontrolliert, stellen wir uns hinten mal rein und versuchen irgendwo einen Punkt durch Gegenpressing oder eine Kontergelegenheit mitzunehmen, sondern das Spiel ist einfach schneller und deshalb hat man oft das Gefühl, es ist ein bisschen eine andere Sportart. Ob es dann besser ist, also natürlich ist es besser, weil auch die besseren Spieler da sind, weil die Liga auch viel ausgeglichener ist. Aber mir persönlich macht es mehr Spaß, das anzuschauen. Und das haben wir ja früher immer gesagt, und das ist nicht nur ein Gerücht. Wenn du mit Schwalben daherkommst, dann wirst du halt gnadenlos von denen weggepfiffen auf der Insel.
Ja, aber ich möchte nur sagen, wenn jetzt Thomas Tuchel in unserer Runde wäre, dann würde er, glaube ich, Jens dir sagen, hallo, Anthony Taylor, einer der bekanntesten und besten Premier League Schiedsrichter. Und wann war das? Der Toni, vor 2 Wochen, Tuchel, ich glaube, hat ja eine Sperre oder eine Strafe bekommen oder es läuft nicht das Verfahren. Also wie du siehst, es sind nicht alle so glücklich mit den Schiedsrichtern.
Ja, aber ich finde den Ansatz einfach, ja, weil du es ist einfach unterhaltsamer, wenn nicht jeder Schmarrn sofort abgepfiffen wird und das macht zum Zuschauen deutlich mehr Spaß. Tuchel habe ich übrigens auch gesehen, wie Chelsea jetzt in Southampton verloren hat. Er ist sehr, sehr braun gebrannt, so kenne ich ihn gar nicht. Toni, ein Wort noch. Jetzt die Verbindung Stuttgart-Wolverhampton und das interessiert Martin ja sicherlich auch, also wenn der Körper von Haaland wie gemacht ist für die Premier League, der von Sascha Kalajdzic ist es nicht. Wie bewertest du diesen Transfer nach Wolverhampton?
Ich bewerte ihn eigentlich ziemlich positiv aus der Sicht des Vereins, weil sie eine klassische 9 gebraucht haben. Raúl Jiménez, der ja normalerweise auch die 9 auf dem Rücken hat, der ist seit seiner Schädelfraktur eigentlich nie so richtig mehr zu seiner alten Form zurückgekehrt. Und die Spielanlage der Wolves ist so, dass sie halt einfach auch gerade in der Saison und auch in der vergangenen Saison nicht so viele Tore geschossen haben. Das war ja ein Phänomen, dass sie, glaube ich, mit 38 Toren in der vergangenen Saison 51 Punkte geholt haben. Das ist also Minimalprinzip hoch 10. Und es ist genau das richtige Puzzleteil, wie ich finde, weil du kannst mit Kalajdzic spielen, du kannst ihn auch anspielen, er ist ein Verwerter. Ich glaube, er wird dieser Mannschaft gut tun, aber da sind wir wieder bei der Thematik, die du selbst gesagt hast, ist sein Körper bereit dafür? Ja. Also sein Körper war es ja auch nicht in der Bundesliga offensichtlich. Also er muss schon, glaube ich, zulegen und das werden sie auch erkennen und daran wird er auch arbeiten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie fragil anderweitig sein Körper noch ist, aber ich kann ihm nur alles Gute wünschen, dass er gesund bleibt und ich glaube, dieser Transfer ist sogar für 18 Millionen, ehrlich gesagt, auch ein Schnäppchen.
Tja, Österreich bekanntlich irgendwie auch nicht dabei bei der WM. Wurscht. Wir bleiben trotzdem international. Martin, Champions League Auslosung ist hier noch nicht thematisiert worden. Salzburg in einer Gruppe mit dem AC Mailand, mit dem FC Chelsea und mit Dinamo Zagreb. An Zagreb habe ich vage Erinnerungen. Da war mal irgendwas mit einem 2:2, das nicht 2:2 ausgehen hätte dürfen. Wie sehen die Salzburger diese Gruppe? Wie siehst du sie, Martin?
Na, das, was du meinst, war, glaube ich, Roter Stern Belgrad.
Das meine ich, wenn ich dir nochmal Zagreb sage, ja, meine ich Roter Stern Belgrad, genau.
Ja. Aber du kannst mit Tomni reden, das ist mittlerweile nicht mehr Jugoslawien und das ist jetzt schon Kroatien und Serbien.
Ja, das ist aber erst ein paar Wochen her, dass es so ist.
Ja, genau.
Martin, die Gruppe bitte.
Willst du noch einmal starten?
Nein, überhaupt nicht. Ich stehe zu meinem Scheiß. Ja, es ist 5:16 Uhr hier auf Long Island, da gönne ich mir einen kleinen Fauxpas.
Martin. Ein Eistee. Ein Eisteller.
Das auch, ja. Martin, bitte.
Wie war jetzt die Frage?
Die Gruppe. Die Gruppe von Salzburg, bitte.
Die Gruppe von Salzburg. Ja, also Dinamo war aber schon Gegner. Nämlich in der Quali, du hast recht, aber das war ein paar Jahre davor in der Qualifikation. Damals war noch Oskar der Trainer bei Salzburg. Das war eben vor Marco Rose. Und da sind sie nach der Verlängerung ausgeschieden. Und Dinamo ist dann in die Champions League gekommen. Über Dinamo
weiß Toni auch genug, die schaffen es auch so ähnlich wie Salzburg auf eine andere Art und Weise mit sehr guten Fußballspielern. Es immer wieder, und diesmal haben sie es ja auch geschafft, letztlich gegen Bodø Glimt, gegen den norwegischen Meister, war ein bisschen eine enge Kiste in der Verlängerung, im Rückspiel, im Maximir, aber sie waren die bessere Truppe, oder sind sie, und deswegen ist Dynamo, wie soll ich sagen, unangenehm, aber natürlich mit Anspruch Salzburg, so wie im Vorjahr, ich sage Anspruch Achtelfinale ist es nicht, aber zumindest weiterzukommen, also dann sprich Europa League zumindest zu sein, dann muss man natürlich gegen Dynamo bestehen in den zwei Partien. Das ist übrigens ein Matchtag 3 und Matchtag 4, sind diese beiden Duelle gegen Dynamo, die aus meiner Sicht die entscheidenden sein werden, ob Salzburg im Frühjahr international im Einsatz sein wird. Was Milan und Chelsea betrifft, Chelsea ist schon angesprochen worden, ich finde, die haben noch Probleme, und zwar in jeglicher Hinsicht, und die sind sicherlich noch nicht dort, wo es auch Tuchel gerne hätte. Man merkt auch, wie sie spielen, da stimmen die einzelnen Mannschaftsteile, finden da nicht so wirklich zueinander im Moment, und das hat man auch gegen Southampton gesehen. Matchtag 2 ist das Spiel an der Stamford Bridge, da kann Salzburg, nachdem ja jetzt relativ rasch gespielt wird, schon in 2 Wochen in London, da kann Salzburg sicherlich auch überraschen, wie auch schon am kommenden Dienstag beim Heimspiel gegen Milan. Dazu muss man allerdings sagen, dann höre ich schon auf, Salzburg ist im Moment auch noch nicht dort, wo die Mannschaft letztes Jahr im Herbst beziehungsweise dann auch, sage ich mal, am Beginn beim Hinspiel gegen die Bayern war. Es gibt auch wieder viele Veränderungen. Es sind hervorragende Einzelspieler, aber mir gefällt noch nicht, wie die Mannschaft insgesamt auftritt. Fakt ist, das sagen aber auch alle Spieler, es ist halt unter Anführungszeichen einfacher gegen Milan oder Chelsea möglicherweise als gegen Klagenfurt oder Sturm, wo halt auch die Gegner, sage ich einmal so, das Ballbesitzspiel nicht so unbedingt wollen. Und deswegen erhoffen sie sich international natürlich dann doch einen gewissen Überraschungseffekt.
Ja. Ich widerspreche Martin Konrad sehr, sehr ungern, aber ich möchte ganz kurz hinzufügen, dass so wie sich Dynamo in dieser Saison in die Champions League gezittert hat, so hat sich kein anderes Team bislang durch die Qualifikation gezittert. Also gegen Razgrad, klar die schlechtere Mannschaft, gegen Bodø Glimt, klar die schlechtere Mannschaft. Aber so viel Dusel muss man erstmal haben.
Tja. Also für mich gibt es auf dem Balkan eh nur eine Mannschaft, die ich international auf. Das ist Hajduk Split, ganz genau. Da kann Dynamo niemals mithalten.
Ah, das geht bei Toni.
Real ausgeschieden. Das wird nicht international im Einsatz.
Das geht bei Toni runter wie Öl. Gut.
Thomas, es ist ja so, also Thomas Wagner spricht ja die Wahrheit.
Ja, das ist, ich bezweifle es auch nicht. Thomas, du hast die Eintracht im vergangenen Jahr begleitet, jetzt sagen böse Zungen, da qualifizieren sie sich für die Champions League, kommen trotzdem in eine Europa-League-Gruppe mit Tottenham, mit Sporting Lissabon, mit Marseille. Siehst du das auch so kritisch?
Nee, sehe ich gar nicht so. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich geile Gruppe, weil ich alle drei Vereine für echt richtig geile Adressen im europäischen Fußball halte. Richtig schöne Bretter, die alle auf verschiedene Art und Weisen teilweise so ihre Problemchen haben. Marseille immer Finanzchaos und immer so ein bisschen im Schatten von PSG, die Spurs, die einfach keine Titel gewinnen, Sporting, die immer vielleicht ein bisschen weniger Geld haben als Benfica und Porto. Aber das ist, finde ich, eine richtig gute Gruppe. Das sind stimmungsvolle Stadien und für Frankfurt sehe ich durchaus die Chance, in dieser Gruppe Zweiter zu werden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mehr, als man sich vor einer Auslosung erstmal erwarten konnte, auch wenn du natürlich als Europa-League-Sieger gesetzt bist. Also ich sehe Frankfurt mit guten Chancen aufs Achtelfinale.
Gut, dann lasst uns hier kurz pausieren und dann einen Schwenker machen zum österreichischen und zum deutschen Bundesliga-Fußball.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 574 mit Thomas Wagner, mit Martin Konrad und mit Toni Tomic. Und Thomas, ich weiß, du warst öfter auch in Gladbach, hast auch mit Max Eberl öfter gesprochen. Bist du ein bisschen überrascht, dass es jetzt dann vielleicht doch so aussieht, als ob Max Eberl nach Leipzig gehen würde, nach doch relativ kurzer Pause, die er sich genommen hat?
Also ich habe nochmal, Entschuldigung, dass ich sage, aber in meinem Eier-Podcast,
ja, bitte.
Gesagt, dass Max Eberl nach Leipzig gehen wird, nach meinen Informationen. Das kann man nachprüfen. Also das steht meines Wissens nach schon eigentlich seit März, April diesen Jahres im Raum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Max Eberl hier sehr, sehr abgefeiert. Immer. Ich habe gesagt, dass er in den vergangenen 10, 11 Jahren, davon waren 9,5 erstklassig, 1,5 Jahre waren richtig scheiße. A, sein Festhalten am Rose, B, dass er Hütter ganz andere Dinge versprochen hat oder die Kaderplanung, als es dann nachher war. Ich muss sagen, jeder kann nach einer Auszeit wieder zurückkehren, aber für mich hat das Ganze schon einen Fadenbeigeschmack. Ich kann auch sagen, aus zwei Gründen. A, war Max Eberl immer ein ganz harter Kritiker des RB-Modells. Und B, erscheint auch diese Anklage damals bei der Pressekonferenz, die natürlich unter Tränen, er wirkte natürlich auch wirklich, als wenn er ausgelaugt ist, aber auch diese Anklage, ja, das ist das Business und das ist nicht mehr mein Fußball, dann gehst du ausgerechnet nach Leipzig. Also ob das noch unser Fußball ist, wie wir hochgekommen sind, ihr kennt meine Meinung dazu. Und auch das habe ich damals schon gesagt. Ich glaube, dass bei Max Eberl damals diese Erschöpfung oder dieser Grund wegzugehen, vor allem daran bestand, in Turbulenzen, vor allen Dingen im Privaten. Und es wurde so dargestellt, als wenn Gladbach und Presse und Fans ihn da so ein bisschen dazu getrieben haben. Und das, finde ich, sieht jetzt in dem Licht betrachtet alles ein bisschen anders aus. Also ich wusste, dass er immer ein Kandidat ist. Er ist ein exzellenter Fußballkenner, aber mich enttäuscht diese Entscheidung ein bisschen.
Martin, kann sowas funktionieren? Ich hatte bei Max Eberl in Gladbach schon den Eindruck, dass er, ja, dass er alle Freiheiten hat und nach allem, was man weiß, egal ob das beim EHC München oder in Salzburg oder eben in Leipzig ist, wenn du für Red Bull arbeitest, dann sind deine Freiheiten arg eingeschränkt.
Ja, aber ich könnte jetzt flapsig argumentieren, um an den Thomas, an den Thomas anzuhängen. Dann hat er es in Leipzig ganz gut, da ist vielleicht der Druck von den Fans und den Medien nicht so groß, ja. dann kann er das ja länger machen. Ansonsten kann ich das nur unterstützen, was gesagt worden ist, weil ich jetzt aus österreichischer Sicht natürlich kenne, was da passiert ist in den letzten Monaten bei Gladbach. Und in der Tat, da gab es viele Versprechungen, die dann nicht eingehalten wurden und die auch dazu geführt haben, was dann auch passiert ist in dieser letzten Saison und auch am Ende bei der Borussia, ob er jetzt in Leipzig, ich meine, Erfahrung hat er genug. Die Frage ist, welche Möglichkeiten hat er dort zu entscheiden, weil es natürlich einen gibt, der Chef ist, der Minzlaff. Und es wird sicher spannend sein. Also ich sag mal so, offensichtlich ist es ohne Fußball dann doch schwieriger als mit einer Fußballfunktion. Ne?
Toni, braucht ein Unternehmen wie Rasenballsport Leipzig, brauchen die überhaupt einen Sportdirektor? Die haben, und wofür in dieser Phase? Die haben einen unglaublich guten Kader, der halt noch nicht zusammengefunden hat. Aber braucht es diesen Sportdirektor überhaupt noch? Der Minzlaff scheint das ja ohne Sportdirektor ganz gut hinbekommen zu haben, zumindest was die Quantität angeht.
Das ist genau die Frage, die ich jetzt auch gestellt hätte. Letztendlich funktioniert ja dieses Konstrukt bislang auch. Also es sei denn, man ist irgendwie auf Arbeitsteilung hinaus, aber Oliver Minzlaff ist ja auch in der Öffentlichkeit immer präsent und für alle Transferfragen offen. Ich glaube, dass Domenico Tedesco auch in so eine Art englisches Modell reinwachsen könnte. Ich glaube, er hätte auch nichts dagegen, wenn man jetzt nochmal jemanden dazwischen schaltet, nimmt man vielleicht ein bisschen was weg von Tedesco und nimmt man ein bisschen was weg von Minzlaff. Insofern, ja, also Markus Kröscher ist ja da auch weggegangen, ist ja auch nicht offensichtlich glücklich geworden. Insofern ist es schwer zu beurteilen, ob es Eberl werden wird. Aber ich denke, dass Red Bull oder Rasenballsport Leipzig, muss man natürlich sagen, so gut gefahren ist bislang mit Minzlaff und mit Tedesco, dass eigentlich Eberl da gar nicht unbedingt großartig reinpasst.
Thomas Wagner,
also
Thomas, bitte.
Würde ich nur ganz kurz einhaken wollen. Ja, das hat einigermaßen funktioniert, aber ganz klar, für die Ambitionen, die Leipzig hat, brauchst du einen Sportdirektor. Minzlaff ist gar nicht aus dem Fußball. Das ist ein Wirtschaftsmensch, der ein Unternehmen leiten kann und der sicherlich ein bisschen Erfahrung auch im Fußball hat. Aber da gab es ja auch ein paar Griffe in der Vergangenheit, die waren jetzt auch nicht gerade so erfolgsversprechend. Was ist da alles, wer ist da alles wieder weggeschickt worden? Praktisch Sörlö, Lookman, das hat ja auch nicht alles funktioniert. Aber sie haben halt so viel Kohle, dass sie sich das auch leisten können. Ich glaube schon, dass Max Eberl das Ganze optimieren kann, dass er vor allen Dingen auch ein Gesicht für das Ganze ist. Man muss ja jetzt nur mal gucken, wie schnell Tedesco jetzt schon in der Kritik war nach dem Saisonstart, auch von Minzlaff. Da ist es natürlich gut, wenn du jemanden zwischengeschaltet hast. Also rein sportlich macht diese Personalie für Leipzig absolut Sinn. Aber Eberl da jetzt in Leipzig zu sehen, also da sträubt sich bei mir alles irgendwie, muss ich sagen.
Jetzt hat Thomas Wagner einen Podcast, er hat es noch nicht erwähnt, aber ich mache das gerne an dieser Stelle. Und ich meine, Thomas, dass ihr in eurem Podcast den neuen ersten Herausforderer des FC Bayern München schon ausführlich gewürdigt habt. Und es geht tatsächlich so weit, dass am Wochenende das Spitzenspiel Union Berlin gegen FC Bayern München ist. Was ist deine Quintessenz?
Doch nicht der erste FC Köln, die hier in Köln im Halle denken.
Ja, das ganz knapp davor. Aber warum, also ich habe das Spiel von Union gegen Leipzig gesehen und also Wolfi Fuß hat ja Union jetzt, naja, hat gesagt, die spielen halt, wie sie immer spielen und das ist natürlich auch sehr gut gelaufen für Union, der Spielverlauf, da gewinnen sie auf Schalke mit 6-1. What is it mit Union? Ist es gleiche Union Berlin wie im letzten Jahr und es ist einfach jetzt ein schöner Saisonstart gewesen, also der sich bald relativieren wird?
Sie haben eine wahnsinnige Kälte vom Tor, das muss man sagen, ist einfach Wahnsinn. Und vor allen Dingen, was ich Wahnsinn finde, die hatten, glaube ich, in Schalke 5 oder 6 Neuzugänge in der Startformation, wie schnell das da immer geht. Die tauschen den halben Kader aus und die spielen und die holen Spieler aus Holland und Italien, die gar keiner kennt bei uns, und das funktioniert alles. Also Runert macht einen Riesenjob und für mich ist Urs Fischer, wenn ich die letzten 4 Jahre gucke, ist der für mich der beste Trainer in Deutschland. Das ist unfassbar, was der da rausholt. Echt Respekt.
Ja, da muss jetzt noch mehr kommen, Thomas. Welche Rolle spielen dort die Erwartungen, der Druck von den Medien? Die spielen ja immerhin in Berlin, oder kriegt das alles die Hertha auf?
Ja, gut, aber es ist ja ein Nischenclub, der übrigens noch viel mehr Geld hat, als sie immer tun. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, weil die schon viel Unterstützung haben. Und nochmal, ich habe es gerade gesagt, ich finde, das ist auch schon eine Erklärung. Guck dir das Ding an, da geht Abonnie, dann denken alle, boah, wie soll man das ersetzen? Dann holen sie den Sibaccio aus Bern. So, dann kommt ein Haberer, der in Freiburg nicht mal gespielt hat. Dann kommt ein Torsby, der norwegischer Nationalspieler, der kommt von Sampdoria Genua. Dann hast du im Mittelfeld Gieselmann, der war schon aussortiert für die Bundesliga, was der in Düsseldorf gespielt hat. Kedira wurde damals in Augsburg, ja, kann man gehen lassen. Rajasson hat eigentlich nie gespielt. Dann haben sie hinten den Leite, der kommt von Porto als Ersatzspieler. Knoche, da haben sie gesagt, der ist zu langsam in Wolfsburg. Ja. Und diesen Doeki, der kommt aus Arnheim. Das ist eigentlich eine Truppe von Desperados. Und der Fischer schafft das immer wieder, denen dieses System da einzuimpfen. Die sind so unangenehm zu spielen, die sind so gewachsen. Also ich muss ehrlich sagen, keep it simple scheint da wirklich eine Erfolgsformel zu sein.
Okay, hört sich ein bisschen nach Atletico Madrid an. Aber wir gehen von einer Hauptstadt in die nächste, Martin, denn bei Thomas' Lieblingsclub, ich habe ihn eigentlich als Außenseiter auf der Liste, dass er künftig schon bald Präsident beim SK Rapid Wien werden könnte. Martin, wenn so unseren deutschen Zuhörern, die vielleicht nicht ganz wissen, was los ist bei Rapid, in kurzen Worten oder auch in längeren Worten erklären könntest, warum geht's da drunter und drüber? Es wird ein neuer Präsident gesucht. Es ist ein Deutscher im Gespräch, wenn ich es richtig gehört habe, nämlich Steffen Hofmann. Warum ist es so?
Ja, Rapid ist ein Mitgliederverein im wahrsten Sinn des Wortes und die Wahl des neuen Präsidiums steht im Herbst auf dem Programm, im November, also zumindest war es so geplant. Im Hintergrund gab es aber offensichtlich sehr große, nicht nach außen getragene Widerstände gegenüber dem aktuellen Präsidium. Der heißt Bruckner, der Präsident, und sein Team, obwohl er auf der Wahlliste der Einzige war, weil da gab es eine Deadline, wo eben die Wahllisten abgegeben werden mussten, um dann so wie in Nordkorea eine Liste steht zur Wahl, dass die dann auch gewählt wird. Das war auch so. Aber da im Hintergrund war eigentlich die Unzufriedenheit sehr groß, offensichtlich, dass es da auch Bestrebungen gab. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, kurzfristig noch eine andere Wahlliste unterzubekommen. Jedenfalls durch die sportlichen Probleme, nämlich das Aus in der Qualifikation zur Conference League. Rapid war ja letzte Saison in Österreich Fünfter. Der Fünfte spielt in der Conference League Qualifikation. Und so wie Köln, und hat dann im Playoff gegen Vaduz, die Liechtensteiner dürfen ja in der Schweiz mitspielen, sind aktuell, glaube ich, vorletzt oder letzte in der zweiten Schweizer Liga. Die sind aber nicht so schlecht, muss man jetzt auch dazu sagen, aber jedenfalls haben sie Rapid geschlagen und aus dem Bewerb geworfen, und Rapid ist jetzt im Herbst nicht mehr international tätig, und nach dem Spiel am letzten Donnerstag, nach der Heimniederlage in Wien, nach dem 0-1, ist es also komplett entladen, hat sich die Wut der 15.000 Fans und das Ergebnis war eben dann, dass am Tag danach der Präsident gesagt hat, er tritt nicht an, zur Wiederkandidatur, alles ist offen. Einen Tag später hat dann der Wirtschaftsgeschäftsführer, der da im Hintergrund eigentlich auch natürlich die Fäden gezogen hat, Rapid steht wirtschaftlich ganz solide da, trotz Corona und so weiter, hat auch seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und es geht also insgesamt noch drunter und drüber, weil es noch weitere Rücktritte gegeben hat in den nächsten Ebenen. Und da sieht man eben den Einfluss, den da offensichtlich viele Mitglieder üben. Der Treppenwitz an der Geschichte ist natürlich, dass alle, die jetzt auch zurücktreten, eigentlich vorher von jenen, die jetzt diese kritische Haltung haben, auch gewählt wurden, beziehungsweise ins Amt gehievt wurden. Und man sieht eben, dass man dann sehr abhängig ist von der Masse an Fans, die da im Hintergrund auch einen gewaltigen Einfluss hat. Das kann man auch positiv sehen im Sinne von, das ist Demokratie. Man kann aber auch dann auch erkennen, dass es sehr schwierig ist. So, und wie geht's jetzt weiter? Ja, Steffen Hofmann gilt da als Favorit mit einer Liste, die da im Hintergrund eben bearbeitet wird. Da geht es aber auch um wirtschaftlich potente Herrschaften, die da möglicherweise mitarbeiten. Und Hofmann ist natürlich dann sozusagen die Figur, die eben als Rapid-Legende, wird ja von den Fans als SHFG, Steffen Hofmann, Fußballgott bezeichnet, der das sozusagen kippen soll. Fakt ist, es ist alles möglich in den nächsten Tagen und Wochen. In den nächsten 2-3 Wochen muss eben eine Liste bekannt gegeben werden. Und dann wird man sehen, wer das bekommt. Fußball gespielt wird übrigens auch noch. Und das ist jetzt das Interessante. Die Mannschaft hatte gegen Sturm am Wochenende zwar unglücklich, aber doch verloren dann auch. Also gleich die nächste Niederlage erlitten, ist im Moment Fünfter. 9 Punkte hinter dem LASK und 8 hinter Salzburg und ist eben international raus. Und die Geschichte ist jetzt die, dass aber ein Vakuum ist, dass der Trainer und auch der Sportgeschäftsführer, der Sportdirektor angezählt sind. Aber niemand wird jetzt im Moment entscheiden, dass die nicht mehr arbeiten, weil ja die einen quasi lame duck sind, weg sind und die neuen noch nicht da sind und selbst tritt keiner zurück. Also insofern eine spannende Situation, ja.
Thomas, wie hört sich das für dich an als Sympathisant von Rapid?
Grauenhaft. Ich war letzte Woche in Fejevar und habe auf der Autobahn auf dem Weg zurück nach Budapest geguckt, wie es bei Rapid steht. Und also ganz ehrlich, als Rapid Wien, ich weiß, dass, da hat er auch recht, der liebe Martin, der Schweizer Fußball, also Badu spielt ja da mit, der ist natürlich, glaube ich, international auch wettbewerbsfähiger als der österreichische. Aber der Letzte der zweiten Liga darf trotzdem unseren großen grün-weißen Tradition nicht daraus. Also Toni und ich, wir haben auch geschrieben, wir waren fassungslos. Toni hat ja auch ein grün-weißes Herz. Ich finde es echt schlimm und ich muss ehrlich sagen, ich war ja mit dir gegen Graz da. Ich finde das Stadion geil. Ich finde, sie haben echt auch ein paar junge Leute eingebaut und ich finde, es ist ein bisschen Kohle da. Aber man muss auch ganz klar natürlich dazu sagen, dass leider unter dem Trainer Feldhofer eine spielerische Linie, ich sehe abends ein paar Spiele, sehe ich da leider nicht.
Ich weiß, die Frage ist jetzt fast ein bisschen zu österreichisch für unsere große Big Show, aber Martin, ich muss dich schon nochmal fragen, Ferdinand Feldhofer, habe ich natürlich beste Erinnerungen, weil er in der großen Zeit von Sturm Graz eben dort gespielt hat, aber ich war schon ein bisschen überrascht, okay, der Kübauer, irgendwann war es halt mal vorbei, aber ich war schon überrascht, dass Ferdinand Feldhofer der Coach geworden ist. Haben dessen Meriten ausgereicht? War das damals, hast du gedacht, okay, Feldhofer ist eine gute Wahl für Rapid?
Er galt immer als Aufsteiger, aber und er war immer Rapid-Spieler, ist auch Meister geworden 2005 mit Rapid. Der Punkt ist, da gebe ich Thomas recht, es ist im Moment, und er ist jetzt doch schon seit 8 Monaten, seit letzten Winter, seit November, Dezember, als er Kübauer beerbt hat im Amt, es fehlt ein wenig die Linie und das sieht man auch jetzt in dieser Saison. 12 Pflichtspiele, international und national. 12-mal unterschiedliche Startelf, aber nicht nur an einer Position, sondern teilweise an 7-8 Positionen. Also er hat rotiert, auch weil eben alle 3-4 Tage ein Spiel war, weil Rapid ja durch 3 Quali-Runden ging. Aber über 30 Spieler, die da quasi im Einsatz sind, oder rund 30 Spieler, die da bis jetzt im Einsatz gewesen sind, es ist keine Linie, auch ersichtlich, auch in der Aufstellungspolitik, ganz unabhängig von der Linie auf dem Spielfeld. Also es beginnt schon beim Personal. Diese Rotation hat ja auch dazu geführt, dass die auch kritisiert wurde, auch von einem erfahrenen Spieler, von Solbauer, der ja zuletzt übrigens auch in Dresden war. Und die Reaktion von ihm war dann quasi, auch wenn er es nicht ganz zugibt, der Feldhofer, dass er ihn gar nicht mehr in den Kader genommen hat. Also man sieht schon Schwierigkeiten, und aber im Moment, sage ich mal so, müsste jetzt schon heute im Pokal, im Nationalen gegen einen Drittligisten verlieren, um sage ich einmal, entfernt zu werden. Ansonsten, glaube ich, ist er im Moment ganz fix drinnen, weil er eben darüber bei Rapid momentan keine wirklichen Entscheidungsträger sind.
Gut. So, lasst uns noch ganz kurz schauen aufs kommende Wochenende. Toni, das mit dem grün-weißen Herz, was Thomas gerade gesagt hat, schockiert mich ein kleines bisschen. Also bei Martin akzeptiere ich ein rot-weißes Herz vom GAK, aber ansonsten bitte nur schwarz-weiß in Österreich. Toni, was wirst du am Wochenende begleiten?
Ja, mein Wochenende ist ziemlich voll. Ich mache am Samstag Newcastle gegen Crystal Palace, dann am Sonntag das Match of the Week Manchester United gegen Arsenal. Mhm. Und dann habe ich Thomas Wagner am Montag zu Gast bei mir in der Show Box to Box.
Wahnsinn, Wagner ist überall zu Gast.
Jetzt schon der Höhepunkt des Jahres.
Ja, das ist völlig klar. Thomas, aber du wirst davor hoffentlich auch noch was arbeiten.
Ich mache für Magenta am Freitagabend, bin ich an der altehrwürdigen Hafenstraße, Essen gegen Aue. Hab dann am Wochenende frei, was auch gut ist, weil am Samstag ist Sommerkarneval in Köln. Und am Montag bin ich dann bei Toni zu Gast bei Box to Box und mache dann mit Wolfi im Anschluss für Buschi in Vertretung die Glanzparade. Also bin ich eher am Beginn und am Ende des Wochenendes im Einsatz.
Was ist mit Buschmann? Ist er schon zur Hälfte ist er in Altersteilzeit? Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal
Nein. Also ihn vertreten habe, war er im Urlaub. Der hat ja schulpflichtige Kinder. Und jetzt hat er irgendwie einen Termin, ich weiß es nicht. Aber der macht das schon mit Wolfi ganz normal zu Ende diese Saison.
Na gut. Martin,
was gibt's? Große Fußstapfen.
Ja. Martin, bitte.
Ja, aber die füllst du aus, Thomas. Kein Stress.
Vielen lieben Dank, Martin.
Keine Frage.
Gerne. Ich bin am Samstag bei Salzburg. Die spielen gegen Wattens Tirol, auch weil eben die Champions League nächste Woche losgeht. Und da bin ich ja dann nächste Woche auch im Einsatz, nachdem ja Sky Austria auch in dieser Saison die Rechte für alle Champions League, Europa League und Conference League Spiele haben wird. Und da darf ich dann auch immer an einem der beiden Champions League Tage durch den Abend führen. Das beginnt dann nächste Woche. Und am Donnerstag dann bin ich als Kommentator bei Matchday One von Sturm in der Europa League im Einsatz. Heimspiel in Graz gegen den FC Midtjylland.
Ja, ich werde meine Heimatbesuche in Graz so terminieren.
Da würde ich übrigens mal vorschlagen, dass wir in dieser Runde hier uns mal ein Europa League Spiel in Graz angucken.
Ja,
das
bitte,
würde ich
bitte.
Echt sehr, sehr wünschen.
Sehr guter Vorschlag.
Ja, aber Thomas, du bist ja jeden Donnerstag irgendwo im Einsatz. Bei dir ist ja schwierig.
Ja, aber ich kann ein oder zwei kann ich mir bei RTL freinehmen und das würde ich dann für meine lieben Freunde machen. Nachdem Martin Konrad erfolgreich mir ausgewichen ist in Wien, werde ich dann einfach direkt in Graz fahren.
Gut, dann machen wir das so. Ich suche gleich einen Termin raus. Bis dahin vertagen wir uns hier in der Big Show 574. Danke Martin, danke Thomas, danke Toni. Pause.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360 muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Und hallo in die Runde.
Morgen.
Big Show 574, weiter geht's mit Football. Und es sind noch ein paar Tage Zeit, bis es losgeht mit der NFL. Aber wir schauen uns das natürlich trotzdem an in einer illustren Runde, was in den letzten Wochen so los war und was denn vielleicht ab kommenden Donnerstag soweit sein wird. Und die illustre Runde beinhaltet zum einen Franz Büchner nach langer Zeit mal wieder. Servus, Frankie.
Hallo, grüße.
Günther Zapf, die Legende, ist zurück nach 3 Wochen, manche sagen 3 Monaten Urlaub. Servus, Günni.
Gefühlt waren es keine 3 Monate, ja, aber es hat gut getan.
Und der Einzige, der immer arbeitet, ist Andreas Renner. Servus, Andreas.
Tja, traurig, aber wahr. Hallo.
Franz, ich habe ein Interview gesehen mit Tom Brady. Er schaut nicht gut aus, der Junge. Also es war eine Pressekonferenz vielmehr. Er schaut aus wie der Tod, als ob er ungefähr 15 bis 20 Kilo verloren hätte. Muss ich Sorgen machen um Tom Brady?
Ich weiß es nicht. Also es ist echt ein bisschen seltsam, weil es gab ja jetzt irgendwie diese ganze Geschichte, dass er ja einige Tage, einige Wochen nicht da war. Dann war ja erstmal nicht klar, worum es geht. Mittlerweile wird ja berichtet, dass da ein Betrüger mit seiner Identität viel Geld machen wollte. Und ich glaube, sowas, wenn du sowas erlebst, und das wird ja wahrscheinlich der Grund sein, das setzt einem schon zu. Er hat ja dann auch selber gesagt nach seiner Rückkehr, er ist 45 und da passieren halt so Dinge im richtigen Leben sozusagen, also abseits des Footballfeldes, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und sowas geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, gerade wenn jemand versucht, irgendwie ja kriminelle Aktivitäten auf deinem Rücken sozusagen auszuführen. Das wünscht man niemanden logischerweise. Und das ich hoffe, dass es damit aber mit der Aufklärung dann hoffentlich auch dieser ganzen Geschichte ihm persönlich einmal besser geht und dass man sich keine Sorgen machen muss um ihn. Aber natürlich, wenn du so eine Geschichte hörst, dann sind Sorgen sicherlich angebracht. Jetzt mal ganz abgesehen von irgendeiner körperlichen oder von der footballtechnischen Seite. Also da kann man ihm nur all das Beste wünschen, tatsächlich, dass er damit gut umgehen kann und dass wir dann in der Folge, wenn das hoffentlich alles geklärt ist, dass er wieder zu dem zurückfindet, vom Kopf her, vom Körperlichen her, was er ist, und dass wir dann als Übertrager, als Berichterstatter etc., dass wir ihn dann auch wieder als Quarterback in einer Rolle sehen, die er ausfüllen kann und wird.
Andreas, es ist 1. September, heute der 1. September, man weiß nichts. Aber hier in den USA wird eben gesagt, okay, die Buffalo Bills sind Favorit auf den Gewinn der nächsten Super Bowl und die Tampa Bay Buccaneers sind an Position 2. Jetzt gehen wir mal davon aus, es verletzt sich überhaupt niemand in gar keinem Team, was natürlich komplett unrealistisch ist. Aber siehst du die Gemengelage auch so, dass Tom Brady mit den Bucks so weit oben anzusiedeln ist?
Das Problem ist, wenn wir jetzt 1. September reden und du sagst, es verletzt sich niemand, bei denen haben sich schon viele verletzt, die spielen alle in der Offensive Line.
Ja, okay, gut.
Das wird halt ein Problem sein für Tom Brady. Das heißt, nach derzeitigem Stand, glaube ich, hat ihren Chancen das eher nicht so richtig gut getan. Klar ist auch die eine Situation, die man bei Brady immer dazu sagen muss, der ist 45 Jahre alt, der hat auf einem sehr hohen Niveau noch gespielt. Irgendwann ist das vorbei, aber ob das morgen ist oder in 5 Jahren, kann, glaube ich, keiner von uns ernsthaft sagen, weil Tom Brady ist sowieso schon die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme. Und aber die Buccaneers werden halt mit ihm als Quarterback darauf angewiesen sein, dass seine Offensive Line einigermaßen gut funktioniert, weil das ist eine Offense, die gerne lange Pässe wirft und dazu braucht der Quarterback einen gewissen Schutz. Da reicht es dann nicht immer nur, den Ball schnell loszuwerden, damit man nicht gesackt wird. Man braucht auch ein bisschen Zeit. Wenn das nicht funktioniert, könnte das die Vorhaben der Bucks zerschießen. Und deswegen glaube ich, nach meiner Rangliste wäre Tampa Bay tatsächlich nicht auf Platz 2, aber trotzdem eine Mannschaft, die gute Chancen hat, wieder vorne mit dabei zu sein. Man muss halt auch dazu sagen, es gibt eine Gruppe in der NFL, und das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn man deutschen Fußball schaut und sagt, wir deutscher Meister, einer und vielleicht Mini-Außenseiterchancen für 2 weitere. In der NFL kann man sagen, ich kann mir Szenarien vorstellen, wo ungefähr 15 Teams im Super Bowl stehen könnten. Manchmal sind sogar, ich könnte mir vielleicht sogar 20 schönreden. Und das ist keine Fantasie, weil wir hatten letztes Jahr die Cincinnati Bengals im Super Bowl und die hätte vor der Saison keiner auf dem Zettel gehabt. Aber das eine, was man tatsächlich sagen kann, ist, die Buffalo Bills gelten als Favorit, ja.
Günther, warum? Also, weil ich habe hier auch keinen Widerspruch wahrgenommen in den USA. Die Bills sind irgendwie, egal durch welche Sportshow man sich durchzeppt im Radio, die Bills sind vorne. Warum, Günther?
Ja, ein absolut komplettes Team. Ein Team, das auch schon Playoff erfahren ist. Haben wir ja dieses fantastische Spiel gegen Kansas City halt knapp verloren. Ein Schritt entfernt, ein Jahr, wie auch immer man es ausdrücken will, knapp dran. Sie haben eben die Erfahrung, hat man festgestellt, ist sehr, sehr wichtig. Sie haben eine sehr, sehr gute Defense. Jetzt muss man schauen, was mit ihrem Top-Corner, Tre'Davious White, passiert, der ja momentan noch nicht spielen kann. Also die ein oder andere, du hast ja schon angesprochen, Verletzung muss man immer einkalkulieren, wird man sehen. Aber das ist eben ein komplettes Team. Das hat natürlich mit Josh Allen einen Quarterback, der alles kann, werfen, selbst laufen, wenn es darauf ankommt, der das Team mitreißt. Die haben sich auf den entsprechenden Positionen verstärkt, was im Prinzip gar nicht nötig war, weil Buffalo wirklich schon ein sehr, sehr gutes Team stellt. Sie spielen sehr, sehr anständig Special Teams. Also das ist einfach eine Mannschaft, da, wenn du der Gegner bist, weißt du nicht, wie du die attackieren sollst. Dazu kommt natürlich, dass sie in der AFC East jetzt nicht mehr die Patriots als fast uneinholbar vor der Nase haben. Mhm. Die sind jetzt nicht das Problem. Miami wird von vielen relativ hoch eingeschätzt. Das würde ich erstmal abwarten. Also das ist auch nicht die große Hürde. Und über die Jets müssen wir im Moment, glaube ich, immer noch nicht sprechen. Also dürfte der Divisionssieg relativ einfach zu erreichen sein. Und wir werden es ja sehen. Auftakt gleich mit den Bills. Finde ich eine tolle Ansetzung von der Liga. Und dann sehen wir, was dran ist an dem ganzen Ballyhu. Denn damit musst du, das ist das Einzige, was sie jetzt vielleicht noch lernen müssen, mit diesem Druck muss man dann auch zurechtkommen.
Ja, Buffalo Bills bei den Los Angeles Rams am nächsten Donnerstag hier amerikanischer Zeit 8.20 Uhr. Irgendjemand von euch dreien wird das wahrscheinlich kommentieren. Göni, bist du's oder Andreas?
Es wird keiner von uns.
Nein.
Das Eröffnungsspiel hat immer exklusiv ein befreundetes Ausstrahlungsunternehmen.
Okay,
ein befreundetes, genau.
Ein befreundetes, ja. Man weiß ja nie, man trifft alle. Ja, Franz, wie siehst du die Gemengelage gerade in dieser Division, weil apropos Schönreden, wenn Andreas sagt, 20 Teams kann er sich vorstellen oder schönreden. Also hier sagt man, die Defense der Jets ist so gut. Zach Wilson war jetzt nicht so gut im ersten Jahr, aber dem wird da großes Potenzial nachgesagt. Aber die hier meinen, bei WFAN zum Beispiel, dass die Jets gar nicht so blind sind und wenn alles gut läuft, dass sie durchaus in die Playoffs kommen könnten. Teilst du diesen New Yorker Optimismus?
Das ist wirklich sehr optimistisch, würde ich sagen. Also ich bin da auf jeden Fall bei Günther, was die Favoritenrolle angeht in der Division, die ist relativ klar verteilt. Patriots muss man mal gucken, was da passiert. Das ist eh immer so eine Geschichte, mit denen musst du irgendwie rechnen in gewisser Weise. Die würde ich aber auch nicht zu hoch werten. Trotzdem für meine Begriffe immer noch ein bisschen stärker als zum Beispiel die Jets, also die sehe ich auch eigentlich nur auf 4 in dieser Division. Aber sie dürfen gerne überraschen. Ja? Da gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden. Vielleicht passiert es ja tatsächlich. Mehr als 4 Siege sind vielleicht tatsächlich drin diese Saison. Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen über den Spielplan rüber. Also könnte schon hinhauen. Also das wäre vielleicht der Minimumschritt, den man erreichen will, dass man sich verbessert im Vergleich zur letzten Spielzeit. Ich glaube, das muss auch der Anspruch sein. Aber ob man da eine realistische Playoffs-Chance hat, das sehe ich eher fragwürdig. Aber bitte, wir haben genug Überraschungen erlebt und Andreas hat es ja schon gesagt, es gibt immer wieder Teams, die kommen dann so aus der Kalten und hey, die Jets sind zwar für mich jetzt nicht unbedingt der erste Kandidat dafür, aber sie sollen uns eines Besseren belehren.
Ja, was man nicht vergessen darf, Jens, ist, im Sommer sind immer alle noch optimistisch. Ne? Nach dem Trainingslager gewinnen immer alle den Super Bowl. Das ändert sich dann sehr schnell nach Woche 1. Dann bricht bei einigen die Welt zusammen, weil sie möglicherweise tatsächlich das erste Spiel verlieren sollten. Aber ich glaube, in der AFC East kann man dann schon sagen, weil Günther hat ja eben dann auch schon drüber geredet, sagen wir mal, bei der Konkurrenz, Buffalo, okay, die stehen definitiv über ihnen, da werden die Jets bestenfalls Zweiter, aber die Patriots und die Dolphins halte ich für nicht vollkommen unerreichbar. Und die Jets sind ja jetzt auch in einem Neuaufbau im dritten Jahr mit dem aktuellen Headcoach Robert Saleh und jetzt ist auch die Saison, wo der Schritt nach vorne kommen muss. Also nochmal 4 Siege, dann steht das ganze Projekt quasi wieder vor der Auflösung, dann fängt man wieder bei Null an. Das muss jetzt passieren.
Andreas, zu dir komme ich gleich nochmal, von wegen Quarterback und Jimmy Garoppolo für die 49ers. Aber Günther, die letzten Jahre hat man immer gesagt, okay, entweder Patrick Mahomes oder Aaron Rodgers, eben mit den Packers, oder in Kansas City. Warum sind die jetzt in unserem kurzen, aber sehr feinen Gespräch noch nicht gefallen, diese beiden Teams? Oder zählen die wie selbstredend zu den Favoriten?
Ja, zum einen natürlich muss man die durch den 10-Jahres-Vertrag für Mahomes zum Beispiel, hat man die jetzt ja erstmal 10 Jahre im Prinzip auf die Liste gesetzt. Ja. Dazu, Andreas hat es angesprochen, das würde ich zu 100% unterstützen. 20 Teams Minimum, die man in die Playoffs schieben könnte. Wir haben ja doch den zusätzlichen Wildcard-Platz, das ist jetzt fast die Hälfte inzwischen, schafft es ja in die Playoffs, wenn man ein bisschen ungenau rechnet. Also es, da werden auch wie Franz gesagt hat, da werden Überraschungen dabei sein, ob sie Jets sind oder wer anders, ich weiß es nicht. Aber genauso unvorhersehbar ist, was oben passiert. Die Packers haben das große Problem, dass ich weiß nicht, auf wen Aaron Rodgers werfen soll. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, er braucht mindestens einen Receiver, mit dem er sich blind versteht. Dann funktioniert das super. Seine Qualitäten, da gibt es keine Zweifel dran. An der Offense-Line eher, ähnlich wie in Tampa. Bakhtiari ist immer noch verletzt, weiß keiner, wann der zurückkommt und so weiter. Also sie haben ein bisschen was getan in der Richtung, aber ob das reicht, also da habe ich schon Zweifel. In Kansas City ist ja auch der Umbruch da, wenn da plötzlich ein Tyreek Hill abgegeben wird. Zumindest schaut man da schon mal hin, ob sie das wirklich ausgleichen können. Josh Gordon jetzt entlassen, von dem man gehofft hat, dass er irgendwann vielleicht doch noch den richtigen Abzweigepunkt findet in seinem Leben, nicht nur in seiner Karriere, scheint dann auch nicht zu funktionieren. Muss man abwarten. Und es gibt eben viel zu viele, die dahinter lauern mit jungen, sehr, sehr guten Quarterbacks. Was halt überhaupt noch nicht gefallen ist, sind für mich die Chargers. Das ist für mich eigentlich so das Team, das noch einen Schritt entfernt ist davon, sozusagen die Bengals des vergangenen Jahres zu werden. Und den Schritt traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Sie haben alles dafür getan, vom Management her, von der Draft, von den Neuverpflichtungen. Jetzt haben sie auch noch Sony Michel geholt, was sicher nicht schlecht ist. Der bringt auch ein bisschen Playoff- und Super Bowl-Erfahrung mit. Also ich würde mitgehen, Bills sicher, ja, rein jetzt 1. September, wir haben es mehrfach angesprochen, keiner weiß irgendwas, aber für mich auf 2 durchaus auch die Chargers.
Moment, ich notiere mir das mal ganz schnell hier auf meinen großen Zettel. Lass uns noch zum Abschluss durch die Runde gehen. Einfach die Teams, wo ich eine leichte Sympathie vermute bei euch. Bei Günther und bei Andreas weiß ich, wie die ausgebildet ist. Franzi, wenn ich mich richtig erinnere, sind es bei dir die Carolina Panthers, oder? Das ist das war doch das Team, wo du sagst, okay, könnte ich mich damit anfreunden. Wie ist also die Aussicht?
Ich glaube, Franz hat nach den letzten Jahren gemerkt, dass er auf dem Holzweg war.
Okay, gut.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so eine große Vorliebe habe für irgendwen, was aber auch okay ist.
Weil, ja, klar. Ne,
ich bin mittlerweile dazu übergegangen, so quasi im Stillen immer auf irgendeinen Bandwagon aufzuspringen pro Saison. Also irgendwo kommt ein Team, deswegen haben wir ja drüber gesprochen gerade, irgendein Überraschungsteam, dass ein Mitreiß, dass irgendwie, ja, dass man vielleicht so nicht auf der Rechnung hatte, da so ein bisschen mitzufiebern, so im Stillen. Das ist mir so über die letzten Jahre so ein bisschen mehr angedient, als jetzt sich tatsächlich bei der NFL an ein Team zu binden. Keine Ahnung, Panthers werden von vielen, glaube ich, ziemlich schwach gesehen. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch wirklich so kommt. Gerade weil du weißt halt wirklich auch da wieder nicht, was du bekommst. Ja, jetzt ist natürlich mit Baker Mayfield da auch ein neuer Quarterback aufgetaucht, der eine gewisse Geschichte, einen gewissen Namen irgendwie mitbringt. Chenault auf der Wide Receiver Position. Also die haben schon ein paar interessante Spieler. Ob das dann zu einer wirklich großen Schwungmasse zusammenfindet, würde ich auch fraglich sehen. Aber auch da weiß man nicht. Das könnte vielleicht auch ein Überraschungsteam sein.
Tja. Und Jimmy Garoppolo hat einen Einjahresvertrag bekommen bei den 49ers, Andreas. Auch das wird hier unterschiedlich bewertet. Vielleicht, weil es auch so sein muss in den Talkshows, dass der eine sagt, okay, das ist super, und der andere sagt, nee, das ist eine komplette Katastrophe. Wie siehst du die 49ers mit Garoppolo, den ich übrigens gerne in Pittsburgh gesehen hätte? Das nur nebenbei.
Ja, also man muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, wenn man die Situation bewerten will. Man muss einfach deswegen ausholen, weil Jimmy Garoppolo, also wir fangen vor der vergangenen Saison. Jimmy Garoppolo war, wenn er gespielt hat, die Saison durchgespielt hat, erfolgreich mit den 49ers, hat sie einmal ins Halbfinale geführt, letzte Saison, und vor 3 Jahren in den Super Bowl. Aber er war halt auch oft verletzt. Und die 49ers haben zum einen gesehen, dass er halt physisch die eine oder andere Limitierung hat, er hat keinen besonders starken Arm zum Beispiel, und dazu noch auch verletzt. Und dann haben sie im Draft halt einen gesehen mit Trey Lance, wo sie gesagt haben, hey, der hat was Besonderes, den holen wir uns. Und dann war klar, und das hat ja schon für Kontroversen gesorgt, die draften Lance, aber Garoppolo ist erstmal der Starter, obwohl vorher alle gesagt haben, ja, Lance hat noch nicht so viel Erfahrung, der muss noch lernen, der muss erstmal eigentlich auf der Bank sitzen. Und als die 49ers tatsächlich gemacht haben, viele gesagt, boah, wie kann man nur, und um Himmels Willen, und das macht man nicht. Naja, sie haben es gemacht, und der entscheidende Punkt bei der Geschichte, und das muss man verstehen, ist, Lance und Garoppolo kommen super miteinander aus. Lance hat sich extrem respektvoll verhalten als Backup von Garoppolo, obwohl er wusste, dass die Zukunft ihm gehört. Garoppolo hat mit dem gleichen Wissen Lance auch voll unterstützt. Lance hat über Garoppolo gesagt, das ist einer der besten Freunde, die ich habe, und zwar für den Rest meines Lebens. So gut verstehen die sich. Ja. Und jetzt vor dieser Saison war klar, Lance ist in der zweiten Saison der Starter. Die 49ers wollten Garoppolo traden, um sein Gehalt einzusparen und möglicherweise noch einen passablen Draftpick für ihn zu bekommen. Dann hat er sich aber an der Schulter verletzt, musste operiert werden. Und als er wieder gesund war, was halt erst im Juni, Juli der Fall war, da hatten alle anderen Mannschaften halt ihre Quarterback-Position schon besetzt. Jetzt war immer noch die Frage, verletzt sich jetzt noch irgendjemand in der Preseason so schwer, dass sie für einen Quarterback traden? Was passiert mit Deshaun Watson? Wenn Watson für die komplette Saison gesperrt gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich Garoppolo für dieses eine Jahr geholt, die Cleveland Browns. Auf der anderen Seite die Jets, da hatten wir ja auch über Zach Wilson schon geredet, der hat sich ja auch verletzt im ersten Preseason-Spiel. Wäre das jetzt ein Kreuzbandriss gewesen, er wäre raus gewesen, hätte das auch Sinn ergeben, auch weil der Cheftrainer der Jets ja mit Garoppolo bei San Francisco zusammengearbeitet hat. Ist aber nicht passiert, also ist er jetzt da. Vor dem 1. September mussten die 49ers eine Entscheidung treffen, was man mit Garoppolo macht, beziehungsweise streng genommen erst vor dem 10., also vom Tag vor dem Spiel, damit man nicht das komplette Gehalt zahlen muss. Also haben sie gesagt, hey, Garoppolo ist noch da. Er ist auf jeden Fall besser und erfahrener als das, was wir als Backup-Quarterback haben. Es ist für ihn auch eine gute Situation. Er kennt das Team, er kann sofort in die Mannschaft reinmarschieren. Und wie gesagt, die Gemengelage ist, beide sind in, Lance und Garoppolo sind in der Mannschaft sehr beliebt. Die kommen super miteinander aus. Ich sehe da kein Konfliktpotenzial. Ich sehe nur, dass San Francisco den besten Backup-Quarterback der Liga hat. Und für mich kein Problem.
Das geht bei Andreas runter wie Öl. Ja, Günther, America's Team. Angeblich in der NFC East fast unschlagbar, weil die Eagles überschätzt werden. Siehst du das auch so?
Eagles überschätzt, ja, beziehungsweise die sollen es erstmal zeigen. Okay. Die haben das Potenzial, auf jeden Fall gut. 1. September, wir wiederholen uns gerne. Hick Rodders, Hick Salta, also wir müssen erstmal zeigen, was Sache ist. Aber wie gesagt, Potenzial ist da. Was America's Team angeht, wiederhole ich meine Aussage gerne, könnt ihr auch schriftlich festhalten, solange Jerry Jones das Sagen in diesem Team hatte, werden die nichts mehr gewinnen. Und das wird, befürchte ich, noch ein bisschen länger dauern. Jetzt kommt wieder Verletzungspech dazu, wobei Tyron Smith sicher einer der besten Spieler der letzten Jahre war, sowieso immer öfter verletzt, aber das tut schon weh. Also Left Tackle, vor allem einen der besten der Liga zu verlieren, in einer eh schon ein bisschen wackeligen Offense-Line und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Defense nochmal so eine überraschend gute Saison hinlegen wird wie im vergangenen Jahr. Also unterm Strich Playoffs ja, aber dann wieder bittere Tränen relativ schnell. Hoffentlich nicht gegen die 49ers wieder, das muss ich nicht nochmal haben, aber es tut auch gegen andere weh. Vielleicht gegen Philadelphia, auch das hat man ja schon.
Ja, so, NFL also ab kommenden Donnerstag, 8. September in der Nacht auf Freitag. Davor aber, Franz, gibt's noch ein Wochenende. Wirst du dich in der dritten Liga verlustieren? Wo wird man Franz Büchner hören an diesem Wochenende?
Ja, dritte Liga steht auch an. Samstag bei den Münchner Löwen im Duell gegen den MSV Duisburg. Klingt nach vergangenen Zeiten Bundesliga, aber ist halt dritte Liga aktuell. Ganz, ganz schickes Duell. Und drumherum ist eine Menge Eishockey tatsächlich angesagt. Also Champions Hockey League startet. Und da werde ich einige Spiele, ich glaube, für Sports Plus oder DE oder irgendeine Plattform auf jeden Fall machen.
Tja, auch mit den Straubing Tigers. Das müssen wir an anderer Stelle mal klären, Franz, warum die da dabei sind. Andreas, das Wochenende für dich. Du wurdest vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen ist mit übertrieben, vor längerer Zeit, in Unterföhring gesehen und erkannt von einem Musikradio 360-Fan.
Von einem Musikradio 360-Fan? Ich dachte, von einem Sportradio 360-Fan.
Nein, es gibt
oder kann man das nicht trennen?
Nein, das muss man trennen. Was gibt's für dich am Wochenende?
Ja, ich werde wieder in Unterföhring sein, könnte tatsächlich also auch gesehen werden. Ich habe am Samstag erst Bundesliga und dann Serie A Spiel und am Sonntag habe ich dann noch ein Spiel aus der European League of Football.
Ausgezeichnet. Und Günni, ist der Urlaub endgültig vorbei oder darfst du dich nochmal zurücklehnen?
Nee, der Urlaub, also heute ist wirklich vorbei. Heute geht's los. Wie Franz schon angedeutet hat, Eishockey.
Ah, du auch. Okay.
Ich habe jetzt 3 Tage in Folge das Vergnügen, die Champions Hockey League mit 3 deutschen Vertretern zu kommentieren. Also Donnerstag, Freitag, Samstag. Am Sonntagnacht gibt's wieder eine Wrestling-Großveranstaltung. Also Urlaub ist vorbei, das kann man definitiv sagen.
Das gilt für uns alle. Pause, Big Show 574. Danke Gönni, danke Franz, danke Andreas.
Das ist Daniel Theis und Sie hören Sportsradio 360.
Sportradio 360, weiter geht's in der Big Show 574 mit einem Solo für Eddie Milke. The Voice ist im Urlaub. Grüß dich, Eddie.
Servus, schöne Grüße vom Red Bull Ring.
Ja, also ich frage mich ja, also natürlich, die Steiermark ist in Teilen. Also wunderschön ist vielleicht a little bit of a stretch, aber sie in Teilen sehr schön. Red Bull Ring sicherlich ansprechend. Was treibt dich an diesem Wochenende wieder nach Spielberg?
Also im Moment sitze ich gerade auf meiner Hotelterrasse und schaue mir die Probeflüge der Red Bull Air Power Show an, die morgen und übermorgen hier 300.000 Leute hinlocken wird.
Nee.
Hier direkt nebenan ist ja ein Militärflughafen. Das ist aber nicht der Grund, warum ich hier bin. Der Grund, warum ich hier bin, ist die IDM, die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Da ist unser Stream, den wir für die Motorpresse Stuttgart machen, zusammen mit Stefan Kraus von Radio Victoria, so ein bisschen ja mein Baby, was ich mal mit dem Stefan Kraus zusammen mitentwickelt habe. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wir streamen Samstagnachmittag schon die Rennen, die am Samstagnachmittag stattfinden. Im Moment fliegen gerade sehr leise Kunstflieger mit atemberaubenden Manövern hier über den Spielberg. Die Lauten kommen noch. Da bin ich mal gespannt, was das für unsere Streamproduktion in Sachen Audiotechnik so bedeutet. Ich bin da latent skeptisch.
Okay, gut. Wie wird die IDM in Österreich denn angenommen? Ist einfach der Motorsportfan als solcher, sagt er, ja, schaue ich mir gerne an, weil der Sport ja gut ist.
Also ich glaube schon, dass ein paar Leute kommen. Unser Chef Norman Breu von der Motorpresse in Stuttgart, der IDM-Serienmanager, hat mir vorhin auch bestätigt, dass tatsächlich Tickets verkauft worden sind. Einige, das ist ja längst nicht bei allen Rennserien, wenn sie im Ausland fahren, der Fall. Hm. Siehe DTM in Italien oder Portugal. Und dann kooperiert man ganz gut mit dem Airpower-Veranstalter hier. Von daher sind wir guter Dinge, dass vielleicht der ein oder andere, der sich Freitag und Samstag diese Luftakrobatik anguckt, sich vielleicht locken lässt und dann vielleicht am Sonntag knackige Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Sidecar-Rennen und die Rahmenserien angucken wird. Zumal wir mit Leo Rammersdorfer, mit dem Comebacker Luca Trautmann auch tatsächlich einige Österreicher haben, die hier im Feld mitfahren. Zeitgleich wird im Übrigen auf der Kartbahn hier am Spielberg noch der Mini-Grand Prix durchgeführt. Das ist eine offizielle FIM-Dorner-Veranstaltung, eine Nachwuchsserie für 10- bis 14-Jährige, wo im Übrigen ein Deutscher führt, der von Dirk Heidolf betreut wird. Programm gibt es hier an diesem Wochenende genug. Und da ich direkt oberhalb der Rennstrecke wohne, genieße ich gerade mal nach meiner nächtlichen Anreise das alles, was hier geboten wird. Unglaublich. Wir fahren KTM Crossbows auf der Strecke in Coaching-Programmen. Dann werden sie abgelöst von einem Formel 3 oder Formel 3000. Im Infield wird auf der Kartstrecke Pocketbike geübt und dazu noch eben halt die Red Bull Air Power Luftakrobatik. Der absolute Wahnsinn. Also der Red Bull Ring, das ist hier schon wie die Mathe-Shits, Abenteuerspielplatz für alle Facetten, zumal er ja auch Offroad, Motorrad im Trailbereich, Offroad, SUV gefahren werden kann. Das ist der absolute Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Also schon sensationell.
Kannst du für mich und für unsere Hörer vielleicht mal noch ganz kurz, du sprichst, bist ja öfter bei der IDM und sprichst da öfter an, einordnen, wer fährt dort? Gibt es irgendwie ein Potenzial, dass man sich dann, wenn man dort gut fährt, für eine höhere Klasse empfiehlt? Aber was ist die IDM? Also ich weiß, wofür das IDM steht, aber was sind die Perspektiven?
Ja, die Perspektiven sind leider nicht ganz so gut. Das muss man schon ganz klar sagen. Es wird aber dran gearbeitet. Es fährt hier zum Beispiel auch der Northern Talent Cup. Das ist sowas Ähnliches wie der Red Bull Rookies Cup, den ja auch die deutschen Verbände mit unterstützen. Das ist von der Dorna organisiert. Da kommt eine ganze Armada von Katalanen, die die Jungs und Mädels aus dem Northern Talent Cup betreut. Da wird an diesem Wochenende auch die Entscheidung fallen. Hm. Aber ansonsten muss man sagen, dass das Niveau der IDM in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Ne? Das zeigen auch so Einzelergebnisse von Dirk Geiger und Lennox Lehmann, zum Beispiel in der Supersport 300 WM. Die kommen ja direkt aus der IDM, starten teilweise mit Wildcards auch noch hier in dieser Saison bei der IDM. Supersport 600, da haben wir es geschafft mit Patrick Hobelsberger, der leider im Moment verletzt ist, einen Fahrer in die WM zu bekommen, direkt aus der IDM. Philipp Oettl fährt ja Superbike-WM. Bei den Superbikern sieht es nicht ganz so gut aus. Florian Alt, der ja auch schon MotoGP gefahren ist, der ja auch schon mal den Red Bull Rookies Cup gewonnen hat, der versucht verzweifelt, Markus Reiterberger, der ja schon mal in der Superbike-WM unterwegs war, zu schlagen. Aber Markus Reiterberger steht bereits als IDM-Meister fest. Meiner Meinung nach in der Form, die Markus Reiterberger, Spitzname Reiti, mit der legendären Startnummer 28 von seinem guten Kumpel Ralf Weidmann, die Form, die der in dieser Saison hat, und das kann man an den Rundenzeiten ganz gut sehen, der gehört eigentlich in die Superbike-WM, aber er geht auf die 30 zu. Ich weiß nicht, ob ihm da nochmal jemand eine Chance gibt. Das sind so die Eckdaten dazu. Aber das Niveau der IDM ist in den letzten Jahren konstant gestiegen und macht mir großen Spaß.
Ist das eine Liebhabereigeschichte oder kann man damit als Sieger, als Spitzenreiter der Wertung seinen Lebensunterhalt bestreiten?
Das kann man, weil beide genannten Protagonisten aus der Superbike IDM, Florian Alt und Markus Reiterberger, waren parallel auch noch in der Langstrecken-DM für gute Teams. Waren gerade in Le Castellet testen. Wenn sie hier ankommen, werden sie eine richtig stressige Woche hinter sich haben. Also man kann damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das geht schon. Wir haben hier zum Beispiel auch einen sehr interessanten Gaststarter mit Tati Mercado. Das ist der einzige Argentinier in der Superbike-WM, der dort Honda fährt, der eingesprungen ist für den verletzten Luca Grünwald bei Holzhauer Honda. Also da gibt es schon ein paar interessante Namen und Facetten. Und der auf dem Weg zum Titel in der Supersport 600-Kategorie ist, Max Enderlein, der gehört aus meiner Sicht sowieso schon seit Jahren in die WM, hat aber leider aufgrund der Sponsorensituation in Deutschland bisher den Sprung noch nicht geschafft und hat gerade mal eben seinen Uni-Abschluss beendet. Und der guckt schon, dass irgendwie nach dem Rennsport was für ihn geht. Aber eigentlich hätten diese Jungs, die da an der Spitze mitfahren, eine Chance verdient gehabt. Das sagen dann eben auch so Leute wie Tati Mercado, der permanent Starter in der Superbike beendet. Jetzt ist gerade ein bisschen lauter, aber das kann ich nicht ändern. Das ist gerade wieder eine Flugstaffel, die über mich rüberfliegt. Also Tati Mercado sagt auch, dass das Niveau für eine nationale Meisterschaft extrem gut ist.
Okay. Gehen wir eins höher. Das letzte Mal, als ich mit dir sprach am Red Bull Ring, warst du als Gast wohlgemerkt bei der MotoGP. Pecco Bagnaia hat natürlich gewonnen. Von den letzten 8 Rennen hat er 5 gewonnen. Leider ist er 3-mal rausgeflogen. Also leider aus seiner Sicht. Es geht jetzt weiter. Wochenende in Misano. Fabio Quartararo, der regierende Weltmeister, ist nach wie vor, Eddie, über 30 Punkte vorne. Wird sich da noch was tun? Weil es sind noch, wenn ich mal kurz erzählen möchte, sind noch 7 Rennen in der MotoGP.
Ja, es gibt 25 Punkte für den Sieg. Also natürlich ist da noch was zu machen. Und in beiden Fällen kommt natürlich eine besondere Motivation dazu. Pecco Bagnaia, Misano Adriatico, Ducati Heimspiel in Italien. Mhm. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Seine Formkurve dazu. Er ist von der VR46 Akademie, also direkt bei Tavuglia um die Ecke. Ich glaube, Tavuglia, Misano Adriatico sind 13,5 Kilometer. Die sind da auch wirklich Stunden und Tage lang unterwegs gewesen mit Serienmotorrädern, weil es ja ein Testverbot gibt, weitestgehend. Aber die kennen die Strecke aus dem FF. Ich bin mal gespannt, wie viele Zuschauer kommen werden. Misano sowieso nicht so das publikumsstärkste Rennen, einfach weil in Italien die Eintrittspreise so unglaublich hoch sind. Da bin ich mal gespannt. Aber Fabio Quartararo, der hat natürlich an Misano auch perfekte Erinnerungen, weil dort hat er mit einer riesen Show seinen WM-Titel gefeiert. Und das Streckenlayout müsste der Yamaha, weil in Misano Adriatico geht es nicht um Vollgas, um Topspeed, um Beschleunigung. In Misano Adriatico geht es in erster Linie um die Fahrbarkeit des Motorrads. Also das müsste der Yamaha entgegenkommen. Und dann mit den guten Erinnerungen und dann mit der Formkurve, die Fabio Quartararo hat, ich wiederhole mich da gerne nochmal, dieser zweite Platz hier am Red Bull Ring gegen die Ducati Armada, das war ein gefühlter Sieg für Fabio Fantastic. Sensationell, wie er das gemacht hat. Also ich glaube schon, dass der am Wochenende eine harte Nuss wird für Pecco Bagnaia. Aber das sollte uns alle freuen. Könnte interessant werden.
Jetzt, du hast die Frage schon ein bisschen, jetzt zumindest was Misano anbelangt, beantwortet. Aber wo, wenn man die Zuschauer anschaut, wo funktioniert die MotoGP gut und wo funktioniert sie eigentlich überhaupt nicht, was das Zuschauerinteresse anbelangt?
Also erstaunlicherweise funktioniert sie in Italien in diesem Jahr nicht so gut. Mugello war ein Desaster, was die Zuschauer angeht. Spanien müssen wir mal abwarten, was im Motorland Aragon, ja traditionell durch die Lage irgendwo in nirgendwo liegt das Motorland Aragon. Also interessanterweise haben die Rennen funktioniert, wo der örtliche Promoter eine gute Promotionarbeit im Vorfeld macht, wo der örtliche Promoter ein gutes Rahmenprogramm zusammenstellt, um mal stellvertretend Assen, den Sachsenring und auch hier den Red Bull Ring zu nennen. Die Stimmung hier vor zwei Wochen am Red Bull Ring war phänomenal. Die am Sachsenring auch und die in Assen traditionell sowieso. Da müssen sich die anderen Promoter vielleicht was einfallen lassen. Die Dorner hat ja reagiert mit der Einführung der Sprintrennen. Will man das gesamte Wochenendpaket noch interessanter machen, indem man am Samstag ein Sprintrennen ähnlich wie in der Superbike WM, ähnlich wie ab und zu mal in der Formel 1 eingeführt hat. Was die Dorner allerdings da sehr radikal macht, ist, die haben das direkt mal eingeführt für jedes Rennwochenende, was okay ansteht. Bedeutet eine Menge Stress für die Mannschaften. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich für den erhofften positiven Zuschauerzuspruch an den Rennstrecken sorgt. Fürs Fernsehformat wird es sicherlich ganz, ganz gut. Da sind die Zahlen auch in Ordnung in Europa. Allerdings, wenn man sich das anschaut, 24 Fahrer, 17 davon aus Italien und Spanien. Man muss aufpassen, dass man nicht abdriftet in eine italienisch-spanische Meisterschaft, weil wir haben 4 Rennen in Spanien, 2 Rennen in Italien. Das ist dann zuzüglich zu den 17 Fahrern aus diesen beiden Ländern auch nochmal ein Beleg dafür, dass so die internationale Durchmischung, die eine Weltmeisterschaft ja haben sollte, im Moment nicht so richtig gegeben ist.
Ja, und weil ich jetzt gerade in den USA hocke, ich erinnere mich ja früher, Kenny Rogers, Kevin Schwantz, das waren US-amerikanische Fahrer und das ist doch schon ein Zeitl her, oder, Eddie, ist in der Formel 1 ja das Gleiche. Da fehlt ja auch aus meiner Sicht der US-amerikanische Fahrer. Da gibt es zwar den Haas-Rennstall, aber wie sieht's da aus? Gibt es hier keinen Nachwuchs in den USA oder sind die einfach nicht interessiert an der MotoGP?
Ja, wir haben Joe Roberts in der Moto2, wir haben Cameron Bobier, der es auch schon mal in der WM versucht hat, der aus dem Red Bull Rookie Cup kommt, in den kleineren Klassen, in der Moto2. Wir haben keinen US-Amerikaner in der MotoGP, da war Nicky Hayden, so die letzte Speerspitze, der leider verstorbene Weltmeister, den wir aus den USA da hatten. Ja, Austin ist auch so ein Paradebeispiel dafür. Tolle Strecke, tolle Stadt, fantastische Atmosphäre eigentlich, aber immer doch eher überschaubar verglichen mit den Publikumsmagneten in Europa. Eher wenige Zuschauer. Also so richtig super funktioniert die MotoGP in den USA nicht. Das liegt eben halt auch daran, weil es keinen US-Amerikaner gibt, der in der MotoGP, in der Königskategorie, vorne mitfährt.
Ja. Gut, dann lass uns abschließen mit einem Mann, der lange vorne mitgefahren ist und The Voice hat mir vor seiner Abreise in den Urlaub noch schnell einen Artikel zugeschickt. Marc Marquez ist wieder zurück auf dem Motorrad. Antizipierst du ihn in diesem Jahr zurück in der MotoGP oder wird das erst 2023 sein?
Nein, also ich bin mir sicher, wenn er jetzt nichts schief geht, er ist im Motorland Aragon auf einer Kartstrecke mit einer 600er die ersten Runden gefahren. Ich glaube sogar, dass das die Vorbereitung für den für Honda ungeheuer wichtigen Test nächste Woche Dienstag und Mittwoch ist. Mhm. Und mich würde es überhaupt nicht überraschen, auch wenn er selber sagt, dass er glaubt im Moment, dass der Test in Misano für ihn zu früh kommt. Nee, nix da. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Dienstag und Mittwoch Marc Marquez auf der MotoGP Honda sehen werden, der dann Teile für 2023 aussortieren wird.
Gut, dann werden wir vielleicht nächste Woche drüber reden. Eddie, ich wünsche dir eine schöne Zeit, natürlich eine busy Zeit auch in der Steiermark.
das Kürbiskernöl, ich weiß nicht, wie kannst du mit dem Kürbiskernöl umgehen als Norddeutscher oder vermeidest du es absichtlich?
Ich liebe Kürbiskernöl. Vogelsalat mit einem frischen Landei und deinem geliebten Öl schätze ich sehr. Werde ich heute Abend auch zu mir nehmen, und zwar in Knittelfeld beim berühmten Bachwirt. Da war ich, glaube ich, das erste Mal 1996 mit dem leider ja auch verstorbenen Dieter Stapper, der damals Teamchef bei der HP-Mannschaft mit Ralf Waldmann war. Und seitdem gehe ich da eigentlich immer mal hin, wenn ich in Knittelfeld bin und in der Gegend bin. Also essen kann man hier sehr, sehr gut. Aber was mich auch noch wundert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du mir keine einzige Frage zu DTM vom letzten Wochenende gestellt hast.
Entschuldige, denn Eddie, bitte, hau rein, bitte.
Ich bin am Red Bull Ring, ich war vorhin noch bei Gottfried Grasser und der hat ja ein sehr turbulentes Wochenende gehabt. Mirko Bortolotti hat mal eben 29 Punkte weggeschmissen mit zwei, wie ich finde, unnötigen Aktionen. Das sieht im Übrigen auch sein Teamchef so. Ja, unglaublich. Der war Fünfter dann am Sonntag, nachdem er Samstag schon Fraga rausgeschossen hat, als Zweiter. Das sind 29 Punkte Nettoverlust, die Mirko Bortolotti, die Speerspitze der Grasser-Mannschaft des Lamborghini-Werkseinsatzes in der DTM, da weggeworfen hat. Und dadurch führt Sheldon van der Linde jetzt mit 21 Punkten. Hätte er den fünften Platz nach Hause gefahren, wären es nur 10 Punkte gewesen. Aber das Gute für uns neutrale Beobachter ist, es bleibt spannend in der DTM. Also so viel hat sich da nicht getan. Es sind immer noch 4 Mann, die da um die Meisterschaft kämpfen, meiner Meinung nach. Und ich freue mich jetzt schon auf Spa-Francorchamps. Das ist dann meine nächste Station nach dem Red Bull Ring. Also ab nach Belgien dann. Aber keine Sorge, zwischendurch bin ich ja noch mal kurz in Bremen zu Hause und Wäsche.
Ja, entschuldige bitte das, aber ich bin hier, wie gesagt, ich habe am letzten Wochenende doch Motorsport geschaut, aber Formel 1, das ist hier auf ESPN gekommen oder auf Sky, auf jeden Fall irgendwie war der Moderator und Kommentator von Sky. Aber ich sehe gerade, dass ja Lukas Auer Fünfter geworden ist, zumindest im zweiten Rennen. Hat der Lokalmatador gezogen, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen? Wie war das der Zuspruch der Zuschauer am vergangenen Wochenende?
Der war extrem gut, der war sehr, sehr gut. Wir hatten ja am Samstag den Problemfall, dass wir mal wieder Nebel in der Eifel hatten und der Rennstart sich über 5 Stunden verschoben hat. Großes Kompliment an die ITR, an Gerhard Berger, an Frederik Elsner, Martin Tomczyk und alle, die da mitmischen. Man hat sehr, sehr früh den Fans mitgeteilt, dass die Karten von Samstag auch für Sonntag ihre Gültigkeit behalten, egal was noch passiert. Weil man zum Beispiel, ich erinnere mich, an 16 Uhr, wir waren den ganzen Nachmittag mit Pro7, mit unserer Run-Racing-Mannschaft Standby. Man konnte überhaupt nicht absehen, weil man überhaupt nichts sehen konnte. Also von meiner Kommentatorenkabine konnte ich noch nicht mal das Dorint-Hotel sehen, geschweige denn gegenüber den Race-Control-Tower. Also das war Eifel vom Allerschlimmsten für die Organisatoren, für die Macher. Und ich finde, die ITR und die Mannschaft der DTM hat das mit Bravour gelöst. Dann klarte es sehr, sehr schnell auf. Und dann hat Scott Elkins, der Renndirektor, auch sehr, sehr schnell eine sehr gute Entscheidung getroffen. Und dann ist man losgefahren. Ja, und das Samstagrennen war für mich das beste Rennen in der bisherigen Rechteperiode meines Arbeitgebers Run Racing. Da war überall im Feld eine Menge los, bis hin zu diesem Aufreger. Mirko Bortolotti schießt Philipp Fraga ab. Und das, obwohl ein paar Meter zuvor das Team von AF Corse Ferrari, von Red Bull AF Corse Ferrari, Felipe Fraga per Funk darüber in Kenntnis gesetzt hat: Felipe, lass ihn vorbei, lass ihn ziehen, den Bortolotti, den hältst du sowieso nicht. Ja, und dann hat Mirko Bortolotti in der letzten Kurve den Holzhammer ausgepackt und nicht nur sein Rennen ruiniert, sondern auch das Rennen von Felipe Fraga ruiniert. Bisschen Geduld wäre dann doch manchmal angebracht, glaube ich, wenn man DTM-Champion werden will.
9. bis 11. September, Spa-Francorchamps. Und genau dahin gehen wir jetzt dann gleich im Formel-1-Teil auch hin mit Stefan Edel. Von Eddie verabschieden wir uns. Eddie, ganz, ganz herzlichen Dank. Wie immer, Big Show 574, kurze Pause.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
So, und jetzt geht's weiter. Ich habe ihn schon angekündigt, Stefan Edel, motorsport.com. Servus, Stefan.
Hallo, Jens.
Pass auf, ich sitze also hier in den USA, ich wohne beim Kumpel und der hat netterweise auch draußen einen Fernseher und hat mir sowohl das Qualifying als auch dann das Rennen in Spa angeschaut. Das ist sehr unterhaltsam übrigens. Also der Moderator von Sky oder der Reporter von Sky hier, der durch den Grid durchgeht und die Leute da befragt, wenn er nur ein, zwei Fragen hat, hat wirklich viel Charme. Allerdings ist er ungefähr gleich problemlos durch das Feld gepflügt, wie dann auch Max Verstappen während des Rennens. Hat dich das überrascht, dass Verstappen so schnell, er hat einen super Start gehabt, der war dann unaufhaltsam, oder hast du das kommen sehen?
Also überrascht hat es mich ganz und gar nicht. Eher im Gegenteil, ich habe erwartet, dass er mindestens aufs Podium fährt oder wahrscheinlich sogar gewinnt. Das war eigentlich nach dem Qualifying spätestens absehbar. Da hat er, glaube ich, 6 Zehntel Vorsprung gehabt auf den nächstbesten, 8 Zehntel Vorsprung auf den Teamkollegen und damit war eigentlich schon deutlich, das wird nicht lang gehen. Dann hat er die tatsächlich eingeholt, die Spitze. Und das hat sich dann ja auch so bewahrheitet. Also man ging ja eigentlich so davon aus, es hieß ja, er muss ganz nach hinten. Und ganz nach hinten war es ja am Ende nicht mit der Strafe, sondern es war dann Startplatz 14. Ich glaube, dann ist Pierre Gasly vor ihm auch noch ausgeschieden, beziehungsweise in die Boxengasse geschoben worden. Und hat dann aus der Boxengasse den Start aufgenommen. Das heißt, es waren eigentlich nur dann 13 Positionen oder 12, die er aufholen musste. Und das hat er so schnell gelöst. Also das entsprach, glaube ich, schon den Erwartungen, weil der Red Bull war super. Topspeed ist ja eh eine große Stärke von dem Fahrzeug dieses Jahr. Und Max Verstappen, also das haben mehrere so formuliert, auch der Sergio Perez unter anderem, der war in einer eigenen Liga unterwegs. Und dann war es im Prinzip nur noch eine Formsache oder ein Spaziergang.
Oh, schön. Das, ja. Ja, das geht runter wie Öl. War das jetzt in irgendeiner Art und Weise richtig, wichtig vielmehr, dass es dann doch ein schönes Rennen war, weil wir erinnern uns ja im letzten Jahr, wo sie diese 3 Runden waren, glaube ich, mit Safety Car gefahren sind und dann gesagt haben, okay, das war's jetzt. Oder ist der Mythos Spa so groß, dass man das eigentlich schon wieder vergessen hat, ein Jahr später?
Nee, vergessen ist es nicht, ganz und gar nicht. Ich glaube, dadurch, dass das ja ein Rekord auf Allzeit sein wird, weil es nur eine gewertete Runde gab.
Ja, das war's.
Eine Runde. Umstände waren ja auch, genau. Es waren schon mehrere Gefahren, ja, aber letztendlich ging nur eine in die Wertung ein. Das wird immer irgendwo präsent sein und deswegen war es, glaube ich, gut, dass das Wetter mehrheitlich gut war auch, dass jetzt nicht die Gefahr bestand, da kommt was Ähnliches oder so. Die Regeln sind ja seither auch ein bisschen angepasst worden. Aber ich glaube schon, dass Spa eigentlich auch mehr ist als nur dieses Rennen 2021. Und zum Glück gab es dann am Sonntag noch die frohe Botschaft, der Vertrag wird verlängert, zwar nur um ein Jahr, aber immerhin. Und das, glaube ich, ist die versöhnlichste Botschaft. Also man kann das Rennen fahren in Spa und man wird es auch zumindest 2023 noch tun in der Formel 1.
Aber warum nur ein Jahr, Stefan? Das ist doch die beste Strecke oder mit die beste Strecke. Also ich mag ja generell Austin, haben wir schon öfter besprochen, einfach auch, weil es bergauf, bergab geht. Monte Carlo, okay, das muss dabei sein, obwohl ich jetzt die Rennen eigentlich selten toll finde. Aber woran hakt es in Spa? Sind da zu wenig Plätze für die Zuschauer? Verdient die Formel 1 zu wenig Kohle damit? Warum nur ein Jahr?
Nö, also die Zuschauer, die waren in Scharen da. Also ich glaube, es hat geheißen von offizieller Seite, es wurden 360.000 gezählt, aber Obacht, ne, die werden pro Tag gezählt, also man muss es etwa durch 3 teilen, dann kommt man der Sache wahrscheinlich am nächsten. Aber da war volles Haus, Tribünen waren voll, war super. Das Problem aber an der Sache ist halt, Spa wie der Nürburgring, wie Hockenheim, wie viele andere Rennstrecken in Europa auch, die haben jetzt nicht so einen riesen Geldbeutel dabei, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die mal eben halt mit 80 Millionen pro Jahr ums Eck kommen oder so. Also das ist einfach zu krass, die Zweiklassengesellschaft. Und weil Spa halt nicht sagen kann, hey Freunde, wir überweisen mal im Voraus für die nächsten 10 Jahre, dann kriegen die halt auch keinen 10-Jahres-Vertrag. Die Bahrains, die Abu Dhabis und Saudi-Arabiens und wie sie alle heißen, diese Welt, die können das machen. Die haben so Geld halt in der Hinterhand und können das für Sportswashing und so verwenden. Aber Spa hat diese Förderung nicht, hat diese Art von Finanzmitteln nicht. Das heißt, die können sich auch sowas nicht einkaufen.
So, nochmal zurück zum Rennen nach Spa und ich habe auch Toto Wolff gehört, Lewis Hamilton hat irgendwie, glaube ich, gesagt, er kann es gar nicht erwarten, bis dieses Jahr vorbei ist, weil das Auto wird er nicht vermissen. Und ich frage mich dann immer, was muss ich da George Russell denken, Stefan, wenn er sowas hört, der mit dem Auto gut zurechtkommt. Ja, angeblich war das Auto ja unfahrbar nach Toto Wolff, aber George Russell fährt im Training annehmbar, wird im Rennen Vierter. Was denkst du, wo steht George Russell? Denkt sich der, worüber redet Toto eigentlich? Möchte der nur Lewis Hamilton schützen? Was ist da los?
Ich glaube, der George Russell denkt sich, tolles Timing, ne? Weil letztes Jahr hätte er vielleicht um den Titel fahren können und dieses Jahr sitzt er in der Gurke drin. Aber
naja, auch Gurke, das ist ein bisschen Gurke, frappiert.
Ja, also für Mercedes-Verhältnisse, ne? Ja. Wir reden jetzt davon, dass Mercedes seit fast 10 Jahren immer ein Siegerauto hatte und dieses Jahr halt noch nicht.
kann ja noch passieren. Aber es ist schon so, das zieht sich wie so ein roter Faden durch, wie du sagst. Der George Russell liefert eigentlich sehr solide Rennen und sehr solide Qualifyings auch ab. Und hinterher heißt es immer nur beim Hamilton, eigentlich geht's gar nicht, kann man gar nicht fahren, furchtbare Kiste und so. Und der Wolf, der pflichtet dem Hamilton auch immer bei. Und das ist das Erstaunliche. Ich glaube, Imola war auch so bezeichnet. Hamilton ist irgendwo hinten rumgeguckt und der George Russell hat halt solide Punkte gemacht, aber das Auto war unfahrbar. Und das finde ich in der Außendarstellung ein bisschen schwierig, weil ich finde, damit grätscht der tote Wolf auch das ab, was der Russell eigentlich tut. Und der Russell macht das wirklich sehr ordentlich, nimmt halt das mit, was geht. Und das ist halt in diesem Jahr das, was Mercedes leisten kann. Und insofern müsste man eigentlich seine Eins mit Sternchen hinkleben bei George Russell für diese Saison, weil der macht das echt gut. Gibt's nichts, was man groß kritisieren kann, oder? Also, er ist vielleicht über eine Runde nicht so schnell wie der Hamilton im Qualifying, aber die Renndistanz, die fährt er meistens super zu Ende.
Ja, und ich fand auch, also war ganz nett, was man hier gesehen hat, wahrscheinlich in Europa ja auch, weil es das World Feed war, aber zu kurz vorm Rennen, so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vorm Rennen, wo George Russell dann auch noch neben Danny Ricciardo, die sind einfach dort ganz entspannt gesessen in der Sonne und haben sich eingegroovt auf das Rennen. Es war ein besonderes Rennen, auch aufgrund dieser ganzen Rückversetzungen. Platz 5 und Platz 7 für Alpine und Platz 8 für Sebastian Vettel im Aston Martin. Ich habe mich davor gefragt, warum geht Alonso freiwillig zu Aston Martin? Ich sehe einen großen Unterschied zwischen Alpine und Aston Martin. Wie groß ist der Unterschied in der Performance aus deiner Sicht?
Der ist sehr, sehr groß, vor allem samstags. Das ist die Krux für Aston Martin. Wir haben es jetzt auch gesehen am Sonntag. Sebastian Vettel ist ja von Platz 10 losgefahren und ist dann Achter geworden. Im Rennen ist der Speed gar nicht so schlecht. Da ist das Auto recht okay unterwegs. Also so für eben diese Region, Platz 9, Platz 10. Das ist da, wo Aston Martin mitspielen kann, wenn sich dieses Auto weiter vorne qualifiziert. Also ebenfalls in der Region. Und der Alpine, der ist halt im Prinzip ein Rennauto, der hat es auch am Samstag definitiv drauf und der fährt halt dann eben nochmal ein Stück weiter vorne, weil er den besseren Startplatz hat und weil er im Rennen wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen überlegen ist. Der große Unterschied in Zeit ausgedrückt, ganz schwierig zu sagen, weil im Rennen nivelliert sich die ganze Geschichte, aber man kann es im Prinzip vielleicht so veranschaulichen, der Alpine fährt auf einem Niveau von McLaren, die fahren so etwa um Platz 4 in der Gesamtwertung, also hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes, die sind also das vordere Mittelfeld. Und der Aston Martin, der muss sich gerade jetzt noch strecken, dass er nicht Vorletzter wird in der Gesamtwertung. Und das zeigt so ein bisschen die Diskrepanz. Der Alpine fährt im Prinzip mit zwei Autos jedes Mal in die Punkte. Und Aston Martin hat mal mit Glück, wenn es gut läuft, wenn gerade mal alles passt, wenn das Qualifying nicht grottenschlecht war, eine Chance auf ein, zwei Punkte. Das ist der Unterschied.
Ein Mann, und damit schließt man dann auch Spa ab, aber ein Mann, der das auch wahrscheinlich zu Recht gefeiert hat an den sozialen Medien, seinen einzigen Punkt, den er gemacht hat, den einzelnen, das war Alexander Albon. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, der kommt mit Williams auf Platz 10, der sollte eigentlich mal einen Platz in einem größeren Team bekommen, aber Achtung, den hatte er ja schon. Hat Albon irgendwie eine Perspektive für dich in der Formel 1?
Der wäre doch mal einer für Red Bull, oder?
Ja, genau. Den könnte man doch mal bei Red Bull als zweiten Fahrer versuchen.
Das Blöde an seiner Ausgangslage ist, er macht einen guten Job, er macht es richtig gut, aber es fehlt irgendwo bei Williams die Vergleichbarkeit. Er hat halt den Latifi nebendran und das ist halt ein Paydriver und der ist wirklich auch nicht besonders gut. Das ist einer von den wahrscheinlich drei schlechtesten Formel-1-Fahrern aktuell. Und dementsprechend ist schwierig zu sagen, ist der Albon jetzt einfach ein Überflieger, weil er den so in den Sack steckt, oder ist der einfach halt besser als der Latifi, aber trotzdem auch nicht besonders gut. Das ist im Prinzip ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr mit Mazepin und Schumacher bei Haas. Da weiß man auch nicht so richtig bis heute, war der Mazepin einfach nur so schlecht oder war der Schumacher wirklich so gut? Dieses Jahr nivelliert sich's mit Magnussen ein bisschen, ne? Und bei Albon ist halt, glaube ich, auch das Problem, der hat jetzt schon mal irgendwo den Stempel auch drauf, dass er bei Red Bull ausgemustert wurde. Und nochmal degradiert wurde, das ist ähnlich wie bei Pierre Gasly auch, der hat auch dieses Manko, wenn man so will. Und bei Albon, ja, schwierig. Also jetzt hat er halt Williams, bei Williams fühlt es sich wohl, da bringt er auch seine Leistung und auch da die Parallele zu Gasly, der sich bei AlphaTauri wohlfühlt, bei AlphaTauri seine Leistung bringt, aber es ist schwierig zu sehen, wo kann das hingehen, wo kann das hinführen und Top-Team, glaube ich, wird es nicht geben, zum Beispiel auch für Gasly nicht so richtig. Das ist schwierig, die sind beide, glaube ich, solide Mittelfeldfahrer, aber solange nicht ein Top-Team sagt, hey, und genau den will ich, dann wird es nicht passieren. Dann wird es halt wahrscheinlich eine Karriere sein, die wirklich in dem Mittelfeldteam zu Ende geht vielleicht auch. Und das ist aber nicht schlimm, weil es sind ja auch viele patente Fahrer, die sind im Mittelfeld unterwegs und die haben dann ihre Achtungserfolge. Und diese Achtungserfolge zu haben im Mittelfeldteam, wie jetzt für Albon auf Platz 10 zu fahren, ist im Zweifel sogar besser, als bei Red Bull ständig von Max Verstappen versägt zu werden und halt eh nichts zu reißen, ständig in der Kritik zu stehen. Helmut Marko sagt wieder, das war nicht optimal und so. Dann lieber bei Williams gefeiert werden für den einen Punkt, den er halt mal holt, alle 5 Rennen.
Also so wie Sergio Perez im letzten Rennen des letzten Jahres Lewis Hamilton aufgehalten hat, müsste er auf ewig eigentlich den zweiten Platz neben Max Verstappen bekommen. Aber das mal nebenbei. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte dich gar nicht festnageln, aber du sagst, Nicolas Latifi ist einer der 3 schlechtesten Fahrer in der Formel 1. Die anderen beiden möchte ich nicht wissen, aber ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, Mick Schumacher zählst du nicht zu den 3 schlechtesten. Und deswegen auch hier die Frage nach der Perspektive, weil viele Cockpits sind ja nicht offen. Ich weiß, die Frage kommt jede Woche, aber hat sich irgendwas getan in den letzten Tagen?
Also vielleicht ist Mick Schumacher nicht unter den 3 schlechtesten, aber er ist auch nicht unter den 10 besten, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Teamchefs da eine Liste führen und der Name Mick Schumacher steht ganz oben drauf, ganz als Wunsch, den sie haben wollen, wenn sie irgendein Cockpit zu besetzen haben. Ich glaube, von dieser Illusion muss man sich befreien. Aber es ist auch so, es gibt da so ein paar Meldungen, unter anderem mein Kollege Adam Cooper hat da recherchiert, dass möglicherweise die Verbindung von Mick Schumacher zu Ferrari bald getrennt wird. Okay. Und das ist dann insofern interessant, weil dann wäre er ein sogenannter Free Agent, also wäre er ja nicht mehr an Ferrari gebunden, könnte damit auch zum Beispiel zu Alpine wechseln, die einen Renault-Motor drin haben, oder zu Williams, die einen Mercedes-Motor drin haben. Also damit würde sich in der Theorie ein neues Spielfeld eröffnen für Mick Schumacher. Aber auch da geht's wieder zurück an den Punkt, na, will ihn denn überhaupt jemand haben? Und eben, solange andere auf dem Markt sind, ein Daniel Ricciardo zum Beispiel, ein Oscar Piastri, da ist die Sache auch noch nicht so richtig klar, wohin geht da die Reise. Und solange solche Leute verfügbar sind, glaube ich, würde man im Zweifel sagen, dann probieren wir es doch erstmal mit denen. Und vielleicht ist Mick Schumacher irgendwo auf der Liste drauf, aber auf Platz 1 sicher nicht.
Und bringt auch nicht genug Geld mit? Oder spielt das keine Rolle mehr in diesen Sphären?
Das spielt schon noch eine Rolle. Also man kann das, glaube ich, schon so ein bisschen aufrechnen. Ein Latifi, der hat wirklich 2-stellig Millionen dabei im Gepäck. Das hat auch der Mick Schumacher, aber in wirklich kleineren Maßstab. Und das attraktivere Paket für ein Team, das wirklich auf Geld aus ist, ist der Latifi einfach, ne? Weil der wird jetzt zwar nichts groß reißen, aber der hat halt so viel Geld, dass sich das dann schon lohnt. Und das ist das, was Williams zum Beispiel auch gemacht hat. Deswegen ist er da 3 Jahre gefahren. Nicht, weil er sportlich so toll ist, weil er so tolle Erfolge einfährt, sondern weil der Papa halt fleißig sponsert. Und ja, auch da ist der Mick Schumacher vielleicht nicht unbedingt in der Pole Position, weil halt andere doch den größeren Geldbeutel noch haben.
Am kommenden Wochenende, Stefan, Sandford, ich erinnere mich im vergangenen Jahr, ich glaube, dieser Sieg war Max Verstappen, natürlich die WM war der wichtigste Sieg, aber Sandford war der zweitwichtigste Sieg. Im letzten Jahr war es knapp. Wie ist die Gemengelage jetzt, wo der Ferrari nicht mehr das stärkste Auto im Peloton ist, sondern der Red Bull?
Also ganz grundsätzlich darf man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass der Heimsieg nach Fahrplan möglich sein müsste für Red Bull. Es wird allerdings nicht so krass sein wie in Spa. Spa hat natürlich schon in die Karten gespielt von dem Team, weil der Topspeed einfach da entscheidend ist. Darf man ja nicht vergessen, da fährt man im Prinzip eine halbe Minute geradeaus von Ausgangs La Source, von der ersten Kurve über Eau Rouge, Redillon raus bis zur Kemmelgeraden. Das sind 25 oder 28 Sekunden Vollgas praktisch. Und da blüht der Red Bull natürlich auf. Das gibt's in Sandford in dieser Form nicht. Da gibt's viel mehr Kurven, deswegen wird's wesentlich enger sein. Ferrari wird nicht ganz dran sein, aber die werden da irgendwo mitspielen. Und Mercedes wird sicherlich auch bessere Chancen haben. Also es wird kein Spaziergang mehr für Max Verstappen in Sandford. Aber ich glaube, der haushohe Favorit ist er trotzdem.
Ich habe früher von Heinz Brülle immer gelernt, dass da ganz viel Sand auf der Piste ist, der rübergeweht wird von den Dünen. Ja. Ist das immer noch ein Problem und wie gehen die Teams damit um?
Das ist immer noch ein Problem. Das liegt einfach daran, dass es wirklich ein Steinwurf vom Meer entfernt ist, diese Rennstrecke. Also es sind wirklich nur 50 Meter oder 100 Meter oder sowas. Und das heißt im Prinzip auch, die Fahrzeuge müssen bei jeder Session die Strecke erstmal freifahren. Also sobald ein paar Formel-1-Fahrzeuge drüber sind, die machen das wie so ein Staubsauger. Die saugen das Zeug regelrecht weg und dann passt es auch wieder. Aber die ersten paar Runden, die sind tatsächlich eher ein bisschen rutschig. Und ganz interessant vielleicht noch, wo du das ansprichst mit Sand und so, die werden jetzt auch ein künstliches Kiesbett dort haben in Sandford. Da ist der erste Meter neben der Rennstrecke mit, wie soll man sagen, verklebten Steinchen quasi belegt worden, dass man so als Abschreckung sagt, okay, da kannst du zwar drüber fahren, das würde schon funktionieren, danach kommt aber halt das richtige Kiesbett. Also es ist so ein optischer Trick im Prinzip, um die Fahrer abzuhalten, dass sie es ein bisschen zu wild treiben mit den Track Limits. Und da bin ich auch gespannt, ob es funktioniert, ob diese Masse dann hält oder ob nicht doch die Formel-1-Kräfte dann größer sind und dann halt irgendwelche Brocken auf die Fahrbahn fliegen, statt nur einzelnen Kieselsteinen. Also wird interessant.
Also Formel 1, da kann man nichts sagen. Kreativ sind sie, oder? Gab es nicht in Miami den aufgemalten, was war da nochmal, irgendwas war da noch aufgemalt in Miami? War es
ein Fluss, oder? Die künstliche Marina, also so eine Art Yachthafen haben sie da hingepinselt, ja.
Also ganz, ganz verrückt. Na gut, wir werden das in der kommenden Woche beleuchten. Die Frage an dich, Stefan, ist, wirst du an diesem Wochenende wieder was kommentieren? Vielleicht sogar mit unserem lieben Freund Pete Fink, oder kannst du dich ganz auf die Formel 1 konzentrieren?
Ich kann mich ganz auf die Formel 1 konzentrieren, wenn mich nicht alles täuscht, bin ich am Samstag eingeplant beim Livestream bei formel1.de. Also da bin ich auf jeden Fall dann nochmal am Kommentieren, wobei das eher so einordnen ist, was am Tag passiert ist. Und live habe ich gerade aktuell keinen Auftritt, zumindest nicht am Wochenende.
Moment, ich kenne das nicht. Was ist der Livestream bei formel1.de?
Der Livestream bei formel1.de ist auf YouTube. Okay. Und da findet jeden Abend, also das ist tatsächlich live, ja, und da findet jeden Abend beim Formel-1-Rennwochenende eine Einordnung statt, was ist passiert, was hat das für Auswirkungen, was gab es vielleicht auch für große Nachrichten, die man besprechen muss, Hintergründe geben und natürlich das sportliche Geschehen nochmal beleuchten. Das findet da jeden Abend statt, von Donnerstag bis Sonntag an einem Rennwochenende der Formel 1. Und genau, am Samstag bin ich da eben auch dabei.
You heard it here first. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Stefan Edel, live bei YouTube am Samstag. Ich danke dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 574.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
So, Big Show 575, Sebastian Kaiser wollte eigentlich auch nach New York kommen. Sebastian, entnehme deine Nachrichten, es schmerzt dann doch, dass du nicht da bist. Aber was soll man machen, wenn der Sascha nicht da ist?
Ja, trotzdem fliegen, ne? Also,
ja, genau.
Ich wär trotzdem gern gekommen aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich New York liebe, das ist für mich eine atemberaubende, tolle Stadt. Ich bin da immer wieder gern. Und andererseits natürlich, man muss es ja nicht nur als Veranstaltung begreifen, wenn Deutsche dabei sind, sondern es ist ja auch so genug gegeben. Und gerade der Abschied von Serena Williams, den jetzt natürlich so in dieser Länge keiner erwartet hat über mehrere Tage. Aber der wäre, auch wenn es nur ein Spiel gewesen wäre, lohnenswert gewesen, sich das anzugucken. Also da bei ihrem letzten Spiel nach, keine Ahnung, wie lange ist die jetzt dabei, 25 Jahre, wäre das schon ein tolles Ding gewesen. Also hätte ich mich gefreut, aber ist halt so, es wurde anders entschieden und dann kann man nichts machen.
Ja, erstaunlicherweise, ich habe es ja vorher ganz zu Beginn angesprochen, also Schmieder, Ulder, Bellstedt, irgendwie sind wir nicht zusammengekommen. Erstaunlicherweise werde ich mit Sebastian über Serena ganz kurz dann plaudern. Aber zunächst mal, Sebastian, die Vuelta findet gerade statt und unser lieber Freund Remco Evenepoel, den du mir vor 3 Jahren schon schön geredet hast, wird er diese Rundfahrt auch noch irgendwie vergeigen oder siehst du Evenepoel tatsächlich als Favoriten für die Vuelta?
Also das kann man jetzt ganz schwer sagen, weil da sind wir wieder bei einem ganz, ganz alten Thema, nämlich Corona. Vielleicht vergeigt auch Corona dem Evenepoel die Vuelta. Da sind ja schon, ich glaube, 15, 16, 17 Leute nach positiven Tests rausgenommen worden. Also das greift bei der Vuelta gerade wieder so ein bisschen um sich und deswegen werde ich den Teufel tun und mich auf den Favoriten festlegen. Sportlich gesehen mit Sicherheit ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für das Megatalent mal wirklich zu zeigen, dass es auch ein Megatalent ist und auch bei einer großen Rundfahrt zu bestehen. Er soll ja als Tour de France-Sieger irgendwann mal aufgebaut werden. Wir haben mit Sicherheit eine tolle Möglichkeit, wenn er mit der Vuelta anfängt, die zu gewinnen. Aber ihm sitzt natürlich schon wieder Primoz Roglic im Nacken, ich glaube, zweimal hat er die Vuelta schon gewonnen. Der hat zwar schon einen beträchtlichen Rückstand von über 2,5 Minuten, aber ich glaube, dass das eine spannende Rundfahrt wird. Also da sind echt gute Leute dabei, auch Enric Maas als Dritter und Rodriguez als Vierter. Also das ist schon ein bisschen was gegeben. Borans Grohe war ein bisschen enttäuscht, dass der Hindley da auf der einen Etappe dann das doch nicht so richtig gepackt hat. Der Sieger des Giro, da hat man auch gedacht, Tour ist noch nicht gefahren, jetzt wollen wir mit dem nochmal angreifen bei der Vuelta, aber der hat jetzt 9,5 Minuten schon Rückstand, also das wird wahrscheinlich eher nichts werden, aber Evenepoel, klar, macht eine Freude, dem zuzuschauen und Mir hat gestern ein Kollege, der mit Radsport nichts zu tun hat, geschrieben, aus heiterem Himmel, wow, was für tolle Bilder, die es da im Fernsehen gibt, auch von der Vuelta. Und deswegen liebe ich diese Sportarten so, sowohl Radsport als auch Tennis, weil es da immer wieder tolle Bilder gibt, weil es eben oft in fabelhaften Orten stattfindet.
Ist denn Evenepoel von seiner Statur her, es kann auch gut sein, dass ich ihn mit Wout van Aert verwechsle, aber mir Evenepoel, das wie er vor mir ist, mir ist er ein bisschen zu schwer, um wirklich ein Rundfahrer zu sein.
Nee, der hat 63 Kilo, also der
okay,
ist nicht
dann
zu
nicht,
schwer.
Dann
also
nicht, dann nicht, okay. Also ja, dann nicht, ja.
Und der ist auch nur 1,71 groß, also der ist im Grunde genommen der Inbegriff des Bergfluss, wäre jetzt zu viel gesagt, aber schon einer, der das richtig gut kann. Also Wout van Aert ist ja eher für einen, der gut über die Berge kommt, wie er schon sehr, sehr kräftig.
Ja, zu schwer.
Also das ist schon ein Wunder, also für mich ist er, wie gesagt, haben wir schon mal drüber gesprochen, Wout van Aert ist für mich sowieso der kompletteste Rennfahrer, die eierlegende Wollmilchsau des Radsports sozusagen, weil der tatsächlich alles kann. Also ja. Dem würde ich sogar einen Sieg in Alpe d'Huez zutrauen. Also das ist Wahnsinn. Aber da ist Evenepoel weit von entfernt. Also der ist wirklich, der wird nie eine Sprintankunft gewinnen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Jetzt hast du Boa Hansgrohe schon angesprochen. Die generelle deutsche Perspektive für die Vuelta ist welche?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Corona.
Ah, Corona, okay, gut, ja.
Wir hatten ja mit Nikias Arndt einen, der auf Platz 3 lag in der Gesamtwertung. Da haben schon alle aufgehorcht. Wir haben auch gerade letzte Woche, als ich bei der Deutschlandtour war, da lief das parallel gerade und Nikias Arndt stürmte auf Platz 3. Und alle haben gesagt, wow, was ist da los? Und ist da eventuell mehr drin, so wie du mir jetzt die Fragen über Evenepoel gestellt hast, denn dann damals die Fragen zu Nikias Arndt gekommen, kann er die Tour gewinnen, kann er dort sein erstes ganz, ganz großes Ausrufezeichen bei einer Rundfahrt setzen? Natürlich nein, hätte er auch so nicht gekonnt, wenn er gesund geblieben wäre. Aber ich hätte ihn gern weiter gesehen, wie er sich da unter den Top Ten gemausert hätte. Und aber dann, wie gesagt, positiv und raus war er. Aber das wäre schon schön gewesen. Ansonsten spielen die Deutschen bei der Vuelta keine Rolle. Wenn ich jetzt gucke, ich weiß gar nicht, wo da der letzte oder der beste Deutsche zurzeit abgeblieben ist, wenn da überhaupt noch einer im Rennen ist. Also das ist, da muss man schon, jetzt sehe ich gerade hier, ich scroll gerade mal das Ergebnis runter. Ich glaube,
bist schon auf Seite 4. Okay.
Ja, ja, ungefähr. Marco Brenner auf Platz 103 ist, glaube ich, der beste Deutsche, wenn ich jetzt keinen übersehen habe. Und Marco Brenner, falls du den Namen noch nie gehört hast, kommt aus Augsburg und ist das wohl, was mir viele Radprofis sagen, das größte deutsche Talent unter der Sonne. Also das ist ein Name, mit dem wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann mal ein bisschen näher beschäftigen müssen, aber eben noch nicht bei dieser Vuelta. Da wird er vielleicht in die Statistik eingehen als der beste Deutsche im Gesamtklassement, aber das wird ihn dann noch nicht so viel bringen.
Er fährt für welches Team im Moment?
Der Marco Brenner, meinst du?
Ja.
Der fährt bei DSM.
Okay.
Das ist eine niederländische Mannschaft, für die auch John Degenkolb fährt und die bis vor ein paar Jahren eine deutsche Mannschaft war, aber die Lizenz haben sie dann in die Niederlande gegeben.
Ist es im Radsport nicht so in Deutschland, dass du, wenn man jetzt mit Bora Hansgrohe schon ein herausragendes Team hat, dass das ja quasi wie ein deutsches Nationalteam ist, wenn sie nicht gerade Wilco Keldermann einkaufen. Aber müsste nicht jemand wie Marco Brenner früher oder später zu Bora Hansgrohe gehen?
Das kommt ja auf die Teamphilosophie von Bora Hansgrohe an. Natürlich wird Bora Hansgrohe ein Auge auf Marco Brenner werfen. Alles andere wäre fahrlässig. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange Marco Brenner Vertrag bei DSM hat. Aber an dem sind mit Sicherheit auch andere dran. Und dann ist es schlicht und einfach ein ganz normales Marktgesetz, dass er eben dahin geht, wo er A, die Einsatzzeiten und die Rundfahrten kriegt, die er und die Rennen kriegt, die er möchte. Und dann natürlich spielt das Geld auch eine Rolle. Da glaube ich, dass Bora Hansgrohe auch gut bezahlt. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass er als deutscher Topfahrer zu einem deutschen Rennstall muss. Aber es wäre mit Sicherheit sträflichst, wenn das Bora Hansgrohe dann, wenn der Vertrag ausläuft, nicht irgendwie versuchen würde. Also da bin ich mir schon sicher, dass die zumindest dran sein werden. Aber ob sie ihn dann wirklich kriegen, keine Ahnung. Und vielleicht sagt Ralf Denk auch als Teamchef irgendwann, nee, wir haben jetzt gerade den und den Fahrer verpflichtet. Das würde sich zu sehr beißen mit dem und dem. Man darf auch nicht vergessen, mit Lennart Kemner hat ja Bora Hansgrohe auch schon einen, den sie auf hohes Niveau heben wollen und der dann irgendwann mal eine große Rundfahrt gewinnen soll. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das dann beißen würde. Muss man gucken. Aber es wäre auf alle Fälle ein mega spannendes Projekt, wenn Marco Brenner dann irgendwann bei Borans Kur landen würde, klar.
Ein Wort zur Deutschlandtour. Adam Yates hat diese Tour gewonnen, also ein prominenter Fahrer. Adelt so etwas die Deutschlandtour? Wie ist dein Fazit der Deutschlandtour?
Ich habe schon nach den ersten Etappen, wo jetzt Yates noch nicht als Sieger feststand, gesagt, dass die Tour richtig gut daran tut und oder dass der richtig gut daran getan wurde, dass prominente Etappensieger da sind. Das ging in Weimar beim Zeitfahren mit Filippo Ganna los, zweifacher Zeitfahrweltmeister. Also Zeitfahren ist jetzt hier übertrieben, das war nur ein Prolog von nicht mal 3 Kilometern. Dann hat Alexander Christoph eine Etappe gewonnen, dann war wirklich richtig gut. Also die Etappen, die dort geritten wurden und mit den Siegern, das sah richtig gut aus. Und das, glaube ich, war wichtiger, als dass jetzt Adam Yates das Ding gewinnt, muss ich sagen. Also da glaube ich eher, dass Adam Yates sogar von allen denen, die da waren, von den guten Namen der unbekannteste gute Name ist. Also insofern, ja, es ist mit Sicherheit ein tolles Ding gewesen und dass Yates auch ein würdiger Sieger ist, das ist unbestritten, aber die war generell dafür, dass die Vuelta parallel lief, richtig gut besetzt. Und man, wenn man gesehen hat, wie die Leute da am Straßenrand standen und wie viele auch. Und wie gesagt, ich war 2 Tage da und du hast Gott und die Welt dort getroffen. Das war ein großes Hallo. Ich habe Erik Zabel getroffen, ich habe Marcel Kittel getroffen, ich habe viele Kollegen getroffen, die ich teilweise Jahre nicht mehr gesehen hatte und die dann wieder aufgetaucht sind. Also das ist ein großes Stell dich ein und das hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass es den, ja, wie gesagt, den ehemaligen, wie eben Marcel, der hat so fürs ZDF gearbeitet. Mhm. Und Erik Zabel ist ja auch noch für Canyon unterwegs. Und dass es denen auch Spaß macht, da hinzukommen. Und das ist ein tolles Ding. Und wie gesagt, ich wünschte mir halt nur, dass die Deutschlandtour eben, aber das sind dann wieder Lizenzfragen und pipapo, das kann ich jetzt nur milchmädchenhaft mit meinen Gedanken sagen. Ich wünschte mir halt, dass das eine größere Rundfahrt wird. Also 4 Tage Deutschlandtour, das klingt so ein bisschen wie Verarsche, weil du natürlich in 4 Tagen oder 5 Tagen mit Prolog nicht durch Deutschland kommen kannst. Rein logistisch schon nicht so. Also wenn das eine Rundfahrt wäre wie früher mit 8 oder 10 Etappen, das wäre, glaube ich, dann schon ein bisschen besser und dann wäre auch die Medienaufmerksamkeit höher und dann könnte man da auch mehr draus ziehen, also mit Sicherheit. Aber tolle, tolle Sache. Ich bin froh, dass es die Deutschlandtour gibt.
Naja, Österreich-Tour musste abgesagt werden aufgrund der Probleme mit den Unterkünften im Sommer, weil der Tross halt doch sehr groß ist. Wir sprachen drüber. Tja,
ja.
Sebastian, dass ich gerade mit dir die Serena Williams Matches besprechen muss, weil aus genannten Gründen wir nicht zusammengekommen sind. Also es gibt dann noch Tennis gleich mit Michael Kohlmann, aber da sprechen wir hauptsächlich über die Männer. Du warst nicht einverstanden mit der Leistung der Nummer 2 der Welt, Sebastian, nämlich mit Annette Kontaveit, die von Torben Belz betreut wird.
Nee, war ich nicht. Also wie gesagt, wenn die Nummer 2 der Welt sich von einer 40-Jährigen die Bälle dermaßen um die Ohren hauen lässt, dann muss irgendwas nicht stimmen. Also wie gesagt, ich wundere mich ja schon seit Wochen, wie Annette Kontaveit die Nummer 2 der Welt sein kann. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeugnis fürs Frauentennis. Und ich glaube, da hat Torben Belz noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich. Die sind ja erst seit kurz vor Wimbledon zusammen. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun für ihn. Und wie gesagt, ich war teilweise erschrocken, was ich da gesehen habe. Also man hat ja auch in 2-3 Mal hat man es ja auch gesehen, wenn sie die Bälle tatsächlich gut getroffen hat und hat die Serena von links nach rechts gejagt und hat Serena Williams keine Chance gehabt. Aber das war eben nur 2-3 Mal der Fall. Und eine richtig gute Spielerin, das hat man auch in den letzten Wochen gesehen, macht das eben beständig. Und dann ist natürlich Serena irgendwo hoffnungslos verloren, weil sie eben das nicht mehr packt, da die Bälle zu erlaufen. Ne? Aber wenn man sie natürlich immer wieder zentral anspielt und sie im Grunde genommen mehr oder weniger nur stehen bleiben muss und ihre kraftvollen Schläge, die hat ja noch Power im Schlag, unbändige. Ne? Das sieht man teilweise beim Aufschlag, das sieht man auch bei diesen Vorhänden, die da kommen, dann kann die dich natürlich auch aus dem Stand erschießen. Das ist einfach so. Und das hat sie gestern mit der Konterfeit gemacht. Und deswegen hat natürlich Serena wahrscheinlich so gut gespielt wie lange nicht. Aber Konterfeit auch für mich als Nummer zwei der Welt muss eine 40-jährige Serena Williams, die ihr letztes Turnier bestreitet, muss die schlagen. Also da lasse ich auch keine Luft dran.
Ja, also die Frage wurde gestern auch gestellt, wie kann Annette Kontaveit Nummer 2 der Welt sein? Er hat im letzten Jahr im Herbst einfach sehr gut gespielt. Die Ergebnisse muss er erstmal bestätigen. Aber natürlich, wenn man diesen Abend gesehen hat, der erste Abend vielleicht weniger, weil Kovinic, dachte ich auch, dass die besser abschneidet. Die war überwältigt von der Situation.
Ja. Ja.
Ich habe jetzt in unserem Tippspiel im internen habe ich Serena gegen Ayla Tomljanovic rausfliegen. Also ich habe Serena tatsächlich gesetzt gehabt, dass sie gewinnt gegen Kontaveit, einfach weil Kontaveit, weil Kontaveit auch in Wimbledon nicht gut gespielt hat gegen Niemeyer. Im ersten Satz war sie irgendwie nicht präsent, im zweiten wollte sie dann ein bisschen mehr. Also gestern wollte sie schon sehr, finde ich. Aber da hast du natürlich recht, Sebastian, aber ich sage es ja auch nochmal, Serena hat schon an sich gearbeitet. Also in Wimbledon war sie nicht da, wie auch nach so einer langen Pause. Verliert in Toronto früh, verliert in Cincinnati früh, aber sie ist schon, also war schon gut und die Energie natürlich, die sie mitbringt. Ich werde sie vermissen, Sebastian, und zwar wirklich.
Ja, natürlich, die wird das ganze Tennis vermissen, also das, die wird jeder vermissen, weil nennen wir eine, die dann praktisch nach Sharapovas Rücktritt und nach Serenas Rücktritt, der praktisch in diesen Bereich kommen kann, jetzt mal auf eine andere Ebene gezogen, wo sitzt Tiger Woods auf der Tribüne, Lindsay Vonn, Bill Clinton, wo sitzen die Leute? Die sitzen bei keiner der anderen Spielerinnen auf der Tribüne, um die Tennis spielen zu sehen. So. Und das, da gab es nur Sharapova, wo alles voll war mit Prominenten, und da gibt es eben Serena Williams, wo alles voll ist mit Prominenten, die anziehen, die irgendwie eine Magie haben, wenn sie den Raum betreten. Also das ist einfach eine Energie, die freisetzen, die wird es jetzt dann nicht mehr geben. Und wie gesagt, ich vergleiche jetzt ungern ein Rasenturnier mit einem Hartplatzturnier, also Wimbledon mit New York. Aber deswegen war ich eben so überrascht da. Ich sehe schon, dass eben Serena, du hast ja gerade gesagt, in Toronto und Cincinnati raus ist. Das war erst, also ist jetzt nicht Monate her, das war erst, ja. Vor 3 Wochen. Also das ist relativ dicht an diesen US Open dran. Also was ist da passiert, dass die jetzt dann auf einmal tatsächlich die Chance, muss man ja auch erstmal nutzen, wenn die Gegnerin sie dir gibt, so wie Konterfei das gestern getan hat. So, die Chance musst du ja erstmal nutzen. So, und die hat sie genutzt, die war da. Sie hat die Bälle präzise getroffen, sie hat die Power in den Schlägen gehabt und hat dann die Äste weggeputzt. So. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also Tomljanovic ist weit von der Nummer 2 entfernt. Also das halte ich nicht für unmöglich. Also an deiner Stelle hätte ich jetzt, glaube ich, die Serena nochmal als Siegerin gesetzt. Also Tomljanovic, glaube ich, wenn sie jetzt nicht klinisch tot ist durch die 3 Sätze, glaube ich, dass sie Tomljanovic schlagen kann. Ich hatte auch gestern übrigens nach dem 2. Satz, dachte ich, okay, jetzt zu klar. Also jetzt ist er halt gerade nach den langen Rallyes, da muss sie ja schon immer ein bisschen pumpen. Da dachte ich, wenn sie die immer weiter in lange Rallyes verstrickt, dann wird irgendwann die Kondition bei Serena flöten gehen. Aber sie hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, Konterfeit. Und insofern ist dann der 3. Satz tatsächlich zu Serenas Gunsten ausgegangen. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht glauben.
Ja, und das ist, was natürlich niemand glauben kann, ist die Spielansetzung. Denn heute Abend, Donnerstag, beginnt die Night Session mit einem Frauendoppel.
Mit einem Doppel, ja. Aber ich glaube, die wollen die halt irgendwo verabschieden. Also ich habe auch gestern gedacht, nachdem die schon wieder dieses Video eingespielt hatten, was sie auch schon nach dem ersten Match eingespielt hatten, dass dann am Montag kam dann Billie Jean King, dachte ich, jetzt kommt wieder irgendeine, vielleicht eine andere Spielerin aus der vormaligen Zeit, Steffi Graf oder so, oder Martina Hingis oder so, also dass da nochmal irgendjemand reinkommt und sie auch nochmal verabschiedet. Das hatte ich eigentlich fast erwartet, muss man sagen. Und in weiser Voraussicht, die Ansetzungen kamen ja schon vor diesem Spiel gegen Konterfeit. Also da war ja schon klar, dass sie heute Abend wieder die Night Session eröffnet. Und da glaube ich, dass das eben wirklich diesem, sie wollen sie wirklich verabschieden zu einer christlichen Uhrzeit, wo auch noch alle möglichen Leute vorm Fernseher sitzen können. Ne? Wenn danach wenn du sie als zweites Spiel hast und hast davor vielleicht ein episches Männermatch, nachts um eins guckt auch in Amerika nicht so viel. Es sind auch in Amerika nicht so viele, die dann noch Tennis gucken. Aber wenn 19 Uhr, wenn du beginnst und dann bist du gegen 21 Uhr, kannst du sie verabschieden. Also die wird 19 Uhr durchspielen, die Night Session, solange sie im Wettbewerb ist, egal in welchem Wettbewerb. Also ja, da bin ich mal gespannt. Die würden sogar ein Mix ansetzen um 19 Uhr auf dem in Arthur Ashe. Also 100 pro, wenn sie spielt.
Sie hat sich's verdient natürlich durch ihre Verdienste, aber es ist auch eine kleine Wettbewerbsverzerrung, weil wenn sie nämlich an einem Dienstag oder an einem Freitag um 14 Uhr raus muss, wo es wirklich heiß ist, das ist, sind ganz andere Voraussetzungen. Aber wie
ganz
gesagt,
ganz ehrlich, das hat sie sich verdient.
Ja, und, ja.
Dadurch, dass sie ja auch schon angekündigt hat, es ist ihr letztes Spiel, sonst wäre das, glaube ich, auch anders. Es ist ihr letztes Turnier, sonst wäre das, glaube ich, auch anders. All the credit to her, wie Sascha immer sagt. Also das ist wirklich, sollen sie machen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen diesmal. Also die soll meinetwegen eine festgelegte Anfangszeit jeden Tag von 19 Uhr haben. Ob Doppel mit, spielt sie ja nicht, aber selbst dann würden sie die 19 Uhr spielen lassen. Und im Einzel sowieso, also alles gut. Da habe ich tatsächlich nichts dagegen.
Ja, wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über Tennis, aber einen Mann, den Sebastian in der Aufzählung der Prominenten vergessen hat, hat natürlich das Outfit-Duell gewonnen mit allen anderen. Das war wer? Ja,
Spike Lee.
Spike Lee natürlich. Also.
Spike Lee. Also. Da sitzt du einfach ungläubig vor dem Fernseher und denkst, Alter, was, welche Drogen muss man nehmen? Also,
Spike kann's tragen.
Und da saß er auch nicht nur so da, sondern da ist er auch voll abgegangen. Also das ist ja, es gibt ja auch in New York, du wirst dich erinnern, bei langweiligeren Matches gibt es da auch immer irgendwie so einen, der da im Oberrang steht und dann ein T-Shirt nach dem anderen auszieht. Ich weiß gar nicht, wie viele T-Shirts der anhat, irgendwie 12 oder 13 Stück. Und da ist immer eine mächtige Party, wenn der da anfängt, seinen Tanz aufzuführen. Und das hat mir bei Spike Lee noch gefehlt. Aber wie gesagt, aufgrund der Promis, man hört es dann immer, wenn dann die Kamera auf den Bänken ist und die Spielerin zeigt und im Hintergrund hört man aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die Masse toben auf einmal mit einem Jubelorkan. Und zumindest die englischen Kommentatoren oder die amerikanischen, die ja im Stadion sitzen, die erzählen dann immer ein A, wenn sie sich wundern, warum jetzt die Leute schreien, auf dem Screen wird gerade der und der gezeigt, ne? Mike Tyson oder eben Tiger Woods gestern oder eben Bill Clinton oder Spike Lee oder irgendwelche amerikanischen Serienschauspieler, die hier kein Schwein kennt. Also da ist schon was geboten und das können natürlich leider Gottes die Eurosport-Kommentatoren, die in Deutschland sitzen, nicht sagen. Also, weil die das einfach nicht sehen.
Ja, Spike Lee hat, glaube ich, wirklich alles. Ich weiß nicht, vielleicht hat er, hoffentlich hat er keine schlimme Jugend gehabt, aber irgendwie, als Erwachsener hat er alles richtig gemacht. Ja, der hat geile Filme gemacht. Der ist hoffentlich independently rich oder ganz sicher und der ist einfach so ein Sportfan.
Ganz sicher.
Weil er immer bei den Knicks auch auf dem Parkett sitzt. Also alles richtig gemacht und ich bin schon gespannt, wer am Freitag am Abend einläuft. Sebastian, danke. Kurze Pause, Big Show, ja, es ist 575, auch wenn ich im folgenden Teil was anderes sagen werde. Gleich geht's weiter mit Michael Kohlmann.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
Ich glaube, wir sind bei Big Show 574 und in 572 Big Shows dabei war der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Michael, woher rührt die Faszination mit Baseball?
Das ist schon sehr, sehr lange her. Da gab es noch den Sportkanal im deutschen Fernsehen.
Ja, Michael Schürmann hat, glaube ich, kommentiert. Absolut. Und Markus Gaud möglicherweise auch.
Da habe ich mit meinem damaligen Mannschaftskollegen Carsten Brasch einen Abend verbracht und er hat dann gesagt, komm, wir gucken Baseball auf dem Sportkanal und haben dann Atlanta Braves damals geschaut und so stark, kam so auch
das 91, 92 gewesen
sein, so oder? Um den Dreh, die Verbindung zu den Atlanta Braves, dadurch verfolge ich die Mannschaft und ja, das war immer meine Mannschaft und bleibt auch meine Mannschaft.
Was fasziniert dich jetzt, also ganz speziell am Baseball als der Sportart?
Generell habe ich Handball gespielt und fand immer Werfen, also ganz interessant. Und so die No-Hitter und die Pitcher haben so eine gewisse Faszination, wie die diese Curveball, Slider, Splitter, Cutter, die ganzen unterschiedlichen Würfe. Finde ich faszinierend und bin irgendwie so hängen geblieben und finde es im Fernsehen dann doch, auch wenn du die ganzen Spins und die Moves vom Ball dann noch siehst, noch faszinierender, als es vielleicht live im Stadion ist.
Pass auf, jetzt kommt was, worauf ich mich tagelang vorbereitet habe. Baseball lebt ja unheimlich von der Statistik. Und beim Baseball siehst du auch, wenn jetzt eine Mannschaft mit der Shift verteidigt zum Beispiel, oder du bringst halt den Werfer rein, wo du weißt, der schneidet gegen den Hitter gut ab. Also beim Baseball lässt sich was mit der Statistik machen. Welche Statistiken sind für dich beim Tennis wichtig, wo du wirklich sagst, okay, damit gibt's überhaupt sowas, damit könnt ihr was, ich weiß, ihr habt ja so eine Art Datenbank, aber welche Statistiken sind für dich da überhaupt wichtig?
Also erstmal sind alle Statistiken haben einen gewissen Wert und finde ich auch wichtig. Die Frage ist immer nur, wie setzt du die an oder wie setzt du sie um oder beziehungsweise auch, wie viel von den ganzen Statistiken und Daten gibst du an deinen Spieler weiter? Kann der damit umgehen? Was braucht der? Ne? Also das ist halt so ein bisschen die Krux. Es gibt Spieler, die brauchen das, die wollen das auch haben. Es gibt aber auch Spieler, die würdest du damit eher verwirren mit den ganzen Daten. Ich glaube, dass es als Coach schon wichtig ist, diese Zahlen zu wissen, auch und das dann in Kombination, wenn du am Platz sitzt und ein Match siehst, dann auch dann an den Spieler weiterzugeben, die Informationen. So, ich finde so ein bisschen so Aufschlagrichtung, was passiert bei Breakbällen, was spielt er, wenn es ein wichtiger Punkt ist, hat er da spezielle Spielzüge. Also es gibt ja schon mittlerweile so viele Sachen, die du da rausziehen kannst aus einzelnen Matches und es hilft dir vielleicht nicht, jedes Match zu gewinnen, aber es gibt dir einen gewissen Vorteil manchmal in wichtigen Situationen vielleicht.
Wer macht eure Datenbank? Habt ihr da, bringt sich da jeder ein oder gibt es da wirklich einen Menschen, der...
Es gibt ja der
O'Shaughnessy ist einer.
O'Shaughnessy gibt es, dann gibt es glaube ich ein paar Franzosen. Es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele, die das machen. Wir haben es, bei uns läuft es über Björn Simon seit Jahren schon, der mittlerweile in Hessen Verbandstrainer ist. Der bereitet uns für den Davis Cup immer die Matches vor und mit dem war ich jetzt heute Morgen auch wieder im Austausch, was wir für Matches nehmen für den Davis Cup jetzt in Hamburg, welche Partien wir uns da rausziehen und was wir alles haben wollen. Also der hat genau das gleiche Programm. Es ist jetzt, ich glaube, wenn du das Programm hast, dann können das relativ viele, aber es gibt verschiedene Anbieter und wir machen es mit Björn.
In Wahrheit schaue ich nämlich mit Michael Kohlmann jetzt hier gerade Frauendoppel an, Nicole Melicher und ich weiß gar nicht, wie die Frau Perez mit Vornamen heißt, und der unglaubliche Aufschlag von Madison Brangle. Nein, Alex de Menauer ist hier auf dem Platz 5 gegen Christian Garin. Jetzt nur mal die ganz übergeordnete Frage. Dieser Platz 5 hat gestern gesehen Hurkacz, Muguruza und Rublev. Verstehst du das, warum die Veranstalter diesen Platz, der eigentlich publik und klein ist, so gut besetzen?
Kann ich dir nicht genau sagen. Das Einzige, was ich immer sagen würde, ist, es ist oben noch für ein kleines Fernsehstudio, dass man da vielleicht auch die Partien direkt kommentieren kann, live am Platz. Auf der anderen Seite kannst du vom Platz 4 und 6 auch noch rüber gucken. Also so klein ist er, glaube ich, gar nicht. Aber warum das jetzt... Warum der jetzt so hier gefördert wird.
Schon mal prominent besetzt, gell? Absolut. Also, heute. Also ich finde Garin gegen Demenauer, gut, Garin ist jetzt zurückgefallen, ist aber keine schlechte Partie. Ja?
Absolut. Also gestern fand ich halt auch Rublev, Hurkacz und Muguruza, das war schon auffallend, dass sie hier gute Spieler platziert haben.
Du merkst, wie ich um das Thema deutsche Spieler herumtänzle, aber wenn jetzt Hubert Hurkacz kommt natürlich als Favorit hierher, so, und Oskar hat das erste Spiel seit seiner Verletzung, ist wieder zurück. Was hast du gesehen beim Oscar? Was hat dir gefallen beim Oscar?
Also das Allerwichtigste war erstmal, dass er keine Probleme hatte und auch keine Schmerzen. Und auch im Nachgang hat das Knie nicht reagiert. Also das würde ich jetzt erstmal sagen, war was sehr, sehr positiv war. Ansonsten hast du natürlich gemerkt, dass so ein paar Sachen nach 8 Wochen Pause einfach ein bisschen fehlen. Diese Sicherheit, auch diese... Selbstvertrauen in den wichtigen Situationen, die Schläge, auf die er sich davor immer verlassen konnte. Ich sage mal, es waren so 2-3 Situationen, wo er sich den Gegner eigentlich nach vorne holt, um ihn dann zu überloppen. Ich meine, sein Lob oder mit Rückhand, gerade dieser Rückhand-Lob, den habe ich noch nie gesehen, dass er den verschlagen hat. Es war zweimal in wichtigen Situationen, dass er damit einen Punkt verloren hat. Ich glaube, einmal zum Break und einmal auch bei einem wichtigen Punkt.
Und da siehst du einfach, dass so ein paar Sachen halt, dass er sich die wieder erarbeiten muss. Und ich glaube aber, dass mit dem Gewissen, dass sein Knie jetzt wirklich in Ordnung ist und dass er jetzt 2 Wochen Zeit hat, da hart zu trainieren und sich wieder in Schwung zu bringen. Und klar, jetzt hat er ein Match gehabt, was auch immer ganz gut ist, hat er jetzt nicht gewonnen. Das ist mit Sicherheit auch nicht optimal, aber da bin ich eigentlich relativ positiv, dass wir das in 2 Wochen, bis unser erstes Spiel in Hamburg ist, dass er da auf einem sehr, sehr guten Weg sein wird.
Wird es jemand wie Oscar was bringen, dass er einfach hier bleibt, wenn er die Möglichkeit besteht und hier mit guten Leuten trainiert? Oder ist für Oscar die Idee, nach Hause zu fliegen und dort zu trainieren?
Ja, also da würde ich jetzt auch nach Hause fliegen, sich weiter vorbereiten, Fitness gut im Fitnessbereich weiterhin arbeiten, dass er wirklich auf dem Platz seine Bewegungen reinkriegt, da nicht drüber nachdenken, ne? Diese Sicherheit auch beim Bewegen, in die Ecken wieder zu kommen, ohne vielleicht das andere Bein ein bisschen mehr zu belasten. Und das sind einfach diese Abläufe, die er trainieren muss und die muss er zu Hause trainieren. Hat mit Peter Moreigen seinen Heimattrainer da, hat ein Team um sich rum, mit Mats Moreigen ja auch gute Trainingspartner. Also da ist es richtig, ich glaube, er fliegt heute absolut richtig, dass er sich im eigenen Umfeld dann da weiter vorbereitet.
Tennis TV glaubt übrigens, dass Peter Moreigen der Vater von Oscar Otte ist, aber das war in Halle mehrmals eingeblendet. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Auslosung, sie hätte noch ein ganz kleines bisschen bescheidener ausfallen können, wenn die Deutschen gegen Nadal und gegen Medvedev hätten spielen müssen, aber vier deutsche Starter, 4-mal gegen Gesetzte. Ja, gut, da kann man niemandem einen Strick draus drehen. Und Altmaier 5 Sätze gegen Sinner, ist so gesehen die Leistung in Ordnung. Natürlich will man gewinnen, aber dass Maxi gegen Cilic Außenseiter ist, Goyo gegen Rune wahrscheinlich auch, also keine Überraschung, leider.
Nee, leider nicht. Also wir haben leider keine Überraschung gesehen. Die hätten wir uns, glaube ich, alle gewünscht. Ich habe jetzt gerade irgendwo eine Statistik gehört, nach 38 Jahren wieder mal, dass kein Deutscher in der zweiten Runde ist. Das ist schon eine krasse Zahl, absolut. Und wir sind da auch mit Sicherheit nicht glücklich drüber. Aber so wie die Partien gelaufen sind und wie die Matches hier waren, so wie du sagst, war es leider oder war keine Überraschung dabei. Ich fand, dass Daniel Altmaier das über sehr lange Zeit sehr, sehr gut gemacht hat. Ich fand, er hat sehr, sehr gut gestartet und hatte im 5. ein paar Breakbälle auch dabei, Anfang des 5. Das wäre mit Sicherheit eine riesen Nummer für ihn gewesen und auch eine Riesenüberraschung. Aber ja, leider war dem nicht so. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die deutschen Doppel hier vielleicht nicht nur einen Sieg, sondern ein paar mehr Siege mit nach Hause bringen.
Ich bin auch mit dem Vorsatz hergekommen, Michael Kohmann zu fragen, dass er mir bitte Stefanos Tsitsipas erklären soll. Er hat ihn aber nicht gesehen. Aber pass auf, was mir meine griechische Freundin gesagt hat hier. Die hat gesagt, Tsitsipas hat an diesen Court, an Louis Armstrong Stadium, 2 so schlechte Erinnerungen. Er hat dort gegen Rublev verloren und hat 2020 dann gegen Djokovic verloren, wo er, glaube ich, 6-7 Matchbälle gehabt hat. Und jetzt kommt auf diesen Court, spielt gegen Galan. Ich glaube, Sascha hat gegen den ja bei den Olympischen Spielen gespielt. Also Sascha hätte nur verlieren können, wenn er einschläft am Platz und sich zu Tode langweilt. Und Galan kann Tsitsipas nicht schlagen. Aber glaubst du daran, dass es sowas gibt? Dass man irgendwo hinkommt auf einen Tennisplatz und sagt, nee, da spüre ich mich einfach nicht. Geht denn, wer verliert 0 und 1 die ersten beiden Sätze?
Also, dass man sich irgendwo nicht so wohl fühlt, das glaube ich schon, dass es das gibt. Das ist jetzt, es sind unglaublich schnelle Plätze, dass er gegen einen Galan, der jetzt auch nicht bekannt ist für unglaubliche Returnqualität oder unglaubliche Aufschläge, dass es dann 0-11 stand an einer gewissen Zeit. Und das, also so schlimm kann diese Erinnerung und dieses, was er da vielleicht in seinem Gehirn verankert hat, nicht sein. Das muss meines Erachtens andere Gründe gehabt haben. Ich habe gehört, dass er halt auch sich ein Physio hat kommen lassen. Also vielleicht waren körperliche Probleme dabei, vielleicht aber auch nicht. Also was man definitiv festhalten kann, ist, dass er sicher ein ganz, ganz schlechtes Match gespielt hat, weil die Plätze sind so schnell und dass ein Spieler wie Tsitsipas 0-11 startet gegen einen Aschespezialist würde ich jetzt nicht sagen, aber der jetzt auch nicht bekannt dafür ist, dass er auf schnellen Belegen unglaubliche Ergebnisse hat. Da müssen andere Sachen mit reingespielt haben.
Und Taylor Fritz ist gleich der Nächste, der hierher kommt. Der gewinnt Indian Wells, wo wahrscheinlich die Bedingungen komplett anders waren, andere Bälle. Aber trotzdem kommt hierher und verliert dann gegen Brandon Holt. Das ist auch was. Ist das der Druck, denkst du, der da auch eine Rolle spielt, wo er halt in diesem Jahr vielleicht wirklich eine Chance gehabt hätte, vielleicht mal ins Viertelfinale zu kommen?
klar, also ich sage jetzt mal, ich habe bei vielen gehört, dass Taylor Fritz so ein kleiner Geheimfavorit für einige war. Und klar spielt das irgendwo auch eine Rolle mit. Ne? Dann spielt er gegen einen anderen Amerikaner, der mit Sicherheit ihn arg gut kennt und ein Spiel hat, was auf schnellen Belegen auch ganz, ganz passabel ist. Und dann kommt man in so einen Strudel rein manchmal und macht sich Gedanken auf dem Platz, die vielleicht da nicht normalerweise nicht hingehören, wo man sich eigentlich um seine Vorhand, Rückhand, Aufschlag, vielleicht die Stärken des Gegners noch ein bisschen Gedanken machen sollte. Aber ja, das ist der Sport. Also ich sage jetzt mal, deswegen lieben wir auch den Sport, dass solche Überraschungen mal zustande kommen. Aber wie gesagt, leider haben wir aus deutscher Sicht diese Überraschung dieses Jahr nicht geschafft.
So, jetzt nochmal zurück zum Davis Cup. Wir sehen hier den Menauer. Gestern hat Goffin gespielt, Nummer 1 Belgien, hat zweimal aufs Match serviert im fünften Satz gegen Musetti. Ich kann mit einem Sieg von Musetti gut leben, weil ich finde ihn zum Zuschauen, obwohl ich ihn Goffin auch zum Zuschauen irgendwie lässig finde, weil so viel macht er seine Möglichkeiten. Aber wie gut ist Goffin wieder aus deiner Sicht? Also, weil er ist ja nicht mehr so klar. Er war 2017, 2018, bevor er sich da verletzt hat, war er sehr, sehr stark. Wie gut ist er wieder? Auch gegen, jetzt, Sascha hat ja auch keine Matches gespielt.
Ja, das ist halt, ne, das, also, ich sag mal, das ist schwer einzuschätzen. Sage ich jetzt mal, ist Goffin wieder ganz gut, spielt ordentlich. Ich würde immer sagen, dass wenn unsere Spieler, Sascha oder auch Oscar, ihre Leistungen bringen und gut spielen, dann gewinnen sie so eine Partie. Aber wenn du ein bisschen schwächelst oder auch ein bisschen unsicher bist, dann kann es dir halt ganz schnell passieren, dass ein Buffer dich dann schlägt an einem gewissen Tag. Aber auch in Deminau habe ich gesehen gegen Krajinovic, klar, der führt jetzt hier auch wieder Satz und Break, aber auch da, wenn Sascha an seine Leistung rankommt, finde ich, sollte er auch einen Alex Deminau schlagen. Wie wir jetzt ja auch beim Oscar gesehen haben, so das erste Match nach einer langen Zeit. Und das wird beim Sascha das erste Match sein. Ja, das ist halt nicht so leicht. Also das sind schon viele Sachen, die dann mit rein gehören und reinkommen müssen, die auch klappen müssen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das alle hundertprozentig fit sind und dass wir dann noch ein paar sehr gute Vorbereitungstage haben. Bisher haben wir es immer einigermaßen hinbekommen, dass die Jungs dann ihre Leistungen gebracht haben im Davis Cup. Dieses Jahr ist mit Sicherheit eine besondere Situation aufgrund der langen Pause. Aber ich bin immer noch guter Dinge, dass wir das schaffen. Und wie gesagt, also das sind drei Partien, die wir haben. Und
Mittwoch, Freitag, Sonntag.
Genau, wir starten gegen Frankreich. Auch nicht so leicht. Adrian Mannarino, klar, der hat gerade Winston-Salem gewonnen, hat hier gestern verloren.
Rinderknecht spielt heute gegen
Rinderknecht ist noch dabei, der Bonzi ist noch dabei. Die haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft auch jetzt von den Namen her keinen, den wir fürchten müssen, aber klar, die Konstellation ist so, dass wir zusehen müssen, dass wir unsere Jungs erstmal 100% fit kriegen und dann irgendwie uns in diese Partie reinarbeiten müssen.
Einen habe ich noch jetzt. Es war früher so beim klassischen Davis Cup, wo er Freitag bis Sonntag gespielt hat, dass ihr trefft euch am Montag, habt die ganze Woche Zeit, euch einzuspielen. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, es geht Mittwoch schon los. Wie ändert das deinen Plan? Und gerade auch jetzt im Hinblick darauf, dass eben Sascha und Oskar keine Spiele haben. Also kommen die da zwei Tage früher nach Hamburg oder ist der Platz vielleicht noch gar nicht fertig?
Also offiziell ist der Platz oder es gibt die Trainingsmöglichkeiten am Samstag. Vorteil ist natürlich jetzt, dass keiner hier mehr drin ist. Also wir treffen uns dementsprechend auf jeden Fall am Freitag schon in Hamburg. Sascha wird sogar schon ein paar Tage früher da sein. Struffi spielt jetzt noch einen Challenger in Frankreich in der Woche vorher. Da hoffen wir halt auch, dass er da vielleicht auch noch den einen oder anderen Sieg einfängt, sich auf Hartplatz da gut vorbereitet. Die Doppeljungs hoffen wir, dass sie auch noch hier ein paar Runden gewinnen, sodass verändert im Endeffekt jetzt nichts Großartiges. Wir werden trotzdem 4-5 Tage vorher da sein, uns mit den Bedingungen vertraut machen und dann halt entscheiden, wer dann am Mittwoch das erste Match spielt. Und wie gesagt, die letzten Jahre war es immer so, dass wir irgendwie immer in die Doppel gekommen sind. Die Doppel sind zum Glück immer gut für uns gelaufen und wir werden alles dafür tun und geben, dass wir auch dieses Jahr wieder zumindest so konkurrenzfähig sind, dass wir da um die Finalrunde dann in Malaga spielen können.
Die Braves, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, die Braves sind 3 Spiele hinter den Mets und sind, also da gibt es also von Fangraphs immer diese Statistiken, sind zu 100% in den Playoffs. Gibst du mir in meiner Analyse recht, dass es für die Braves nicht so wichtig ist, die Division zu gewinnen, weil sie einfach rundherum wahrscheinlich ein ausgeglichenes Team sind als die Mets? Die Mets, die müssen die Division gewinnen, damit sie mit Scherzer und DeGrom dann anfangen können. Oder ist es für die Braves aus deiner Sicht gleich wichtig, Divisionssieger zu werden?
Ich glaube, es würde vieles vereinfachen. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, oder ich fände es für sie schon wichtig, Erster zu werden, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, für die Mets ist es mit diesen 2 Star-Pitchern wichtig, dass sie die nicht schon in der ersten Runde in diesen Wildcard-Games aufbrauchen, um dann, wenn es für sie, weil dann müsstest du ja back-to-back in einer gewissen Art und Weise die Braves und die Dodgers schlagen. Und da würde ich sagen, das ist der Haken halt für die Mets. Bei den Braves glaube ich, dass sie nicht diesen Star-Pitcher haben, sondern dass sie sehr ausgeglichen besetzt sind. Und dass sie, wenn sie in so einen Lauf reinkommen, wie es das letzte Jahr war, das dann auch in einer gewissen Art und Weise anders regeln können. Aber generell würde ich mir wünschen, dass sie trotzdem die Division gewinnen und dann ein bisschen entspannter in die Playoffs reingehen können.
Coach Übel wünscht sich was anderes. Das war's, die Big Show 574. Danke Michael, danke allen anderen. Nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!